Willkommen zurück zu Die Zwei vom Feld, eurem Podcast über alle Themen der Astrofotografie. Die Zwei vom Feld, das sind wir, Sven und ich, Tobi. Zwei Freunde, zwei Kameras und eine große Leidenschaft für die Astronomie. In unzähligen Nächten auf abgelegenen Feldern sind wir immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Blick in die Sterne. Genau dort, weit weg vom Licht der Städte, ist dieser Podcast entstanden. Der Wind frischt auf und Wolken türmen sich bereits am Horizont. Ein Donnergrollen in der Ferne kündigt ein herbeiziehendes Gewitter an. Für Wetterfotografin Chantal Anders sind es unter anderem solche einzigartigen Momente, die sie eindrucksvoll mit ihrer Kamera festhält. Von zarten Farbverläufen am Himmel, über Nebel bis hin zu dramatischen Gewittern. Ihre Bilder erzählen faszinierende Geschichten. Freut euch auf beeindruckende Einblicke in die Wetterfotografie mit Chantal Anders, denn ihr hört eine neue Folge, die Zwei vom Feld. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Die Zwei vom Feld.
Das ist doch eigentlich wie immer, so muss es doch bleiben.
Ja, das ist mittlerweile Markenzeichen. Ja, mit mir Sven und mit ja, Tobi als Tobi. Ja.
Es ist auch in Staffel 2 immer noch eine Herausforderung für uns, ein gescheites Intro aufzunehmen.
Ich probiere das gar nicht mehr.
Ja.
Wie man sieht, unabgesprochen hat es wieder nicht hingehauen, aber das bleibt jetzt auch so.
Ja, und heute geht's, ihr hört es vielleicht schon, wir haben eine dritte Stimme dabei, also was ganz Besonderes heute in der Folge. Ja, heute geht's um nicht nur um den Himmel, um den Nachthimmel, sondern auch um Wetter, Wetterphänomene und auch um ein APOD. Und das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Ja, wir sitzen heute mal wieder an unserem alten Aufnahmeort, Volkssternwarte Paderborn.
Aber nicht unter der Ferkellampe, noch nicht.
Noch nicht unter der Ferkellampe.
Aber wir können gerne die Ferkellampe anmachen.
Ja. Du hast meinen Blick gerade gesehen.
Ja, gut. Aber gespannt. Vielleicht.
Wir lassen das erstmal so.
Vielleicht klären wir erstmal auf, wer hier überhaupt heute bei uns ist, oder?
Ja, genau. Wir haben heute ganz hohen Besuch, für uns zumindest. Doch, schon.
Ja, doch, schon.
Doch. Also, wir reden ja hier viel über Fotografie und ich glaube, da kommt man um deine Bilder nicht mehr drum rum. Also, Chantal Anders ist heute bei uns. Erstmal herzlich willkommen, Chantal. Wir haben uns natürlich gerade vorher schon gesehen, aber trotzdem nochmal auf der Tonspur ein ganz herzliches Willkommen.
Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein und habe mich total darüber gefreut. Für mich ist es eine Riesenehre, bei euch sein zu dürfen.
Ja, du bist ja leidenschaftliche Fotografin. Ich hatte mal vorher auf deiner Website geguckt und da schreibst du, deswegen, ich muss einmal auf meinen Spicker gucken, ich kann das nicht auswendig.
Ja, das Alter.
Ja, das Alter, genau.
Wenn ich jetzt selber wüsste, was da steht.
Ja, sonst, also wenn du sagst, das ist so veraltet, dann schneiden wir es raus. Nein, aber du schreibst auf deiner Website, Wetter ist mehr als nur ein Naturphänomen, es ist ein Schauspiel aus Farben, Dynamik und unberechenbarer Schönheit. Und ich glaube, wenn man deine Fotos dazu anguckt, ist das etwas, was ich genau so, ich sag mal, unterschreiben würde. Nicht, weil ich ein Kritiker oder so bin an deinen Fotos, sondern weil ich die einfach unglaublich beeindruckend finde. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz spannender Bereich ist, den du auch mit deinen Fotos so abdeckst.
Ja, definitiv. Also den Satz kannst du drin lassen. Das passt definitiv immer noch 1:1. Ist sehr faszinierend und es gibt ja auch immer wieder Überlappungen, wo ich auch in den Astrobereich reinkomme, obwohl Wetter das Hauptanliegen bei mir ist.
Ich wollte gerade sagen, so ganz voneinander trennen kann man es ja ohnehin nicht. Ne?
Nee.
Weil dein Hobby ist wetterabhängig, unser Hobby ist auch wetterabhängig. Nur sind wir halt die Dödel, die in Apps gucken und du halt wirklich Ahnung davon hast. Und eins wollte ich noch vorwegnehmen, also dass man das auf jeden Fall hat, falls euch Chantal selber mit dem Namen nichts sagt, besser bekannt als Wettereule. Da findet man es auf Social Media nämlich eher.
Also zumindest auf Instagram. Ansonsten muss ich gestehen, bin ich gar nicht so viel Social Media. Instagram reicht mir völlig schon aus zu bedienen.
Irgendwann wird es auch sonst zu einer Hauptnummer und man hat keine Zeit mehr für anderes. Ne? Dann lieber eine richtig und Wahnsinnsbilder, auch von meiner Seite. Immer wieder beeindruckend, auch in den nicht-astronomischen Bereich, mit Ausnahme von gewissen Wetterphänomenen, wo das so überlappt, aber so gerade deine Gewitterbilder, die ich da so gesehen habe, was ja so dein Hauptmetier ist, wenn ich das so richtig daraus sehe, das ist einfach beeindruckend.
Dankeschön. Ja, also insgesamt interessieren mich alle Wetterphänomene eigentlich, aber es ist aus der Gewitterfotografie auch tatsächlich entstanden. Also Blitze waren so die ersten Motive, die ja, diese Leidenschaft für die Wetterfotografie geweckt haben. Obwohl ich ursprünglich als Kind Angst vor Gewitter hatte. Das ist aber wahrscheinlich eine Geschichte, die so gut wie jeder zweite Sturmjäger erzählt.
Ja, Moment, aber dann hast du eine Kamera in die Hand genommen, dann war alles cool? Oder wie kam die Genesung?
Tatsächlich ist mein Papa dafür mitverantwortlich, der mich halt als Kind dann auf den Balkon genommen hat und gezeigt hat, die 3-Sekunden-Regel, wie weit das Gewitter weg ist, dass das eigentlich alles doch gar nicht so schlimm ist und auch in analogen Zeiten schon Blitze fotografiert hat, was ich bis heute mega, oder gerade jetzt heute mit dem heutigen Wissen, mega faszinierend finde. Wenn ich mir gucke, wie das selbst digital manchmal schwierig ist, einen Blitz aufs Bild zu kriegen, und dass er das da geschafft hat. Und es hielt aber tatsächlich trotz allem lange an. Also es waren viele schlaflose Nächte, wenn Gewitter kam. Und dann habe ich irgendwann mal ja, heimlich mit der Digitalkamera von meinem Opa, so eine ganz einfache, kaum Megapixel, so 2005 rum, 6 rum muss das gewesen sein, nachts am Fenster gestanden und durch Zufall einen Blitz fotografiert. Und ja, dann wurde das zu Hause immer mehr, also in meinem Elternhaus, und habe dann da auch auf dem Balkon gestanden, wenn die Gewitter kamen. Und als ich dann ausgezogen bin, ging halt auf dem Balkon stehen nicht mehr, keine Sicht mehr in der eigenen Wohnung. Und dann ja, hatte ich mitgekriegt, dass es Stormchaser auch in Deutschland gibt, die Stormchaser Ruhrgebiet, und habe dann mit denen Kontakt aufgenommen. Das hat dann aber nochmal 3-4 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich Mitglied wurde, und habe dann da aber angefangen, selber auch aufs Feld zu fahren und erst im engeren Umkreis, und mittlerweile gibt es auch die ein oder andere weitere Fahrt mal.
Das ist aber irgendwie schon beeindruckend, also hat sich das ja jetzt etliche Jahre schon begleitet, quasi von klein auf bis jetzt da, wo du jetzt bist. Und ich wette, wenn du mal ab und zu mal durch deine alten Bilder guckst, dann wirst du es wahrscheinlich wie so einen roten Faden sehen, dass das immer professioneller wurde, die Bilder immer detailreicher, die Vordergründe vielleicht irgendwie dann auch noch interessanter dazu gestaltet wurden. Also du hast ja mir vorhin so ein paar Bilder gezeigt, das ist absolut genial.
Das ist definitiv so. Also gerade so aus der Anfangszeit, wo man dann echt so, oh Gott, zwischendurch gibt es auch leider eine Phase, wo die Bilder einfach weg sind, weil ich einen Festplattencrash hatte und zu der Zeit nur einfach gespeichert hatte. Das, ja.
So ein Lernprozess.
Genau. Aber so, also gerade 2017 bin ich zu den Stormchaser Ruhrgebiet gekommen, und wenn ich die Bilder von da sehe und das mit heute vergleiche, ist das doch ein Riesenunterschied. Also ich habe erst so um 2000, 2001 rum angefangen, mich wirklich intensiv mit der Landschaftsfotografie zu beschäftigen, weil dann halt so die Erkenntnis kam, für Wetterbilder muss man Landschaften können. Und habe dann auch mich mit der Bildentwicklung auseinandergesetzt. Und da gibt es so gerade aus 2021, 2022 so Bilder, wo man denkt so, Gott, in welchen Farbkasten bist du da gefallen? Ich glaube, das ist aber auch was, was jeder Fotograf irgendwann mal durchmacht, diese Phase.
Einmal wo man die ganze Farbpalette hoch und runter.
Genau, wo man so gelernt hat, welche Regler es alles gibt, und sie einfach mal
auf
komplett.
Ja, aber das gehört ja zum Lernprozess dazu, ne?
Vollkommen. Definitiv.
Wir nutzen halt mittlerweile PixInsight, ein relativ bekanntes Astrobildbearbeitungsprogramm. Und so bei den ersten Versuchen, da werden auch erstmal alle Regler von links nach rechts geschoben, einfach mal so ein Gefühl für zu kriegen, was macht das überhaupt? Und das ist ja dieser Lerneffekt dahinter auch, ne?
Ja, ganz genau.
Aber früher hat man eben die Dinge auch veröffentlicht, weil man es für gut gehalten hat. Und dann im Nachhinein denkt man so, oh,
wie stolz man auf das Bild war. Das ist,
Aber ist doch auch toll zu sehen, so in seinem eigenen Portfolio, sage ich jetzt mal, wie man sich weiterentwickelt hat.
Definitiv.
Ne? Ist ja schön bei Bildern, dass man es so festhalten kann, dann nochmal zurückscrollen kann. Ne?
Ja.
Gerade Instagram ist ja auch so eine Plattform, das kann man wie so eine Art Tagebuch auch nutzen.
Wobei ich gestehen muss, die Bilder habe ich rausgenommen inzwischen. Okay. Also die ganz, ganz groben Fehler habe ich tatsächlich mal.
Ja, wir haben vor mehreren Wochen unsere Follower dazu aufgerufen, einfach mal zu teilen, was für einen Prozess man sozusagen durchgemacht hat, also wie die Bilder früher aussahen. Ja. Und wenn wir uns da unsere ersten Bilder angucken, ne, das ist ja dann auch, es gehört ja mit dazu.
Ja, auch die jetzigen Bilder, die wir jetzt für gut halten, werden vielleicht in wenigen Jahren auch schon wieder komplett anders sein. Ne?
Genau,
entweder
das ist
technologisch
es.
Bedingt oder wenn man sich selber weiterentwickelt. Ja. Wer hätte das gedacht? Auch das passiert auch bei uns.
Ja, das geht mir jetzt auch regelmäßig, dass ich Bilder so, also jetzt vom letzten Jahr dann sehe, wo ich dann denke, okay, ja, nicht schlecht, aber doch, oder auch wie sich das nochmal weiterentwickelt hat, dass man eher so zu einem anderen Farbbereich eher tendiert oder ein bisschen im Kontrast und sowas. Also es ist, glaube ich, immer ein stetiger Prozess des Entwickelns. Definitiv so unterschreiben. Auch wie man hat ja dann, ich habe dann eine Phase gehabt, da war dann immer ganz viel Gras im Vordergrund und jetzt, jetzt ist dann doch wieder ein bisschen höher. Das war einfach zu viel Vordergrund und sowas. Also halt auch was, wo man dann immer weiter Phase, wo ständig Verlaufsfilter drüber waren und ja.
Wo du gerade das gesagt hast mit dem Vordergrund. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Also klar, jeder hat natürlich seinen favorisierten Bildstil, sage ich mal. Aber gerade bei Gewitter ist das ja nicht planbar, wirklich nach Ort. Nein. Du siehst halt, okay, da ist was und dann suchst du dir persönlich dann das für dich stimmigste Motiv im Vordergrund aus, also sofern die Himmelsrichtung passt natürlich.
Ja, ja, genau.
Aber dann kannst du ja praktisch gar nicht planen. Ne? Du musst dann einfach vor Ort dich umgucken mit offenen Augen und entscheidest dann, okay, das sieht für mich am vielversprechendsten aus.
Oder? Ich bin aber auch, also genauso ist es, und ich bin aber auch gar nicht der Typ, der so groß plant. Also viele sind ja dann mit den ganzen Apps, wo sie dann auch planen, dass die Sonne genau vor dem Objekt steht oder so. Und bei mir ist eigentlich eher, oh, der Himmel sieht gerade geil aus und jetzt suche ich mir einen passenden Vordergrund. Und nicht, ich will den Vordergrund und der Himmel muss dazu geil sein. Also mir geht es halt wirklich eher darum, das Wetter zu dokumentieren und die Leute dafür zu begeistern. Deswegen, meine Bilder sind auch nicht unbedingt so, wie jeder es wahrnehmen würde, wenn er da neben mir steht. Also Mama und ich hatten das mal, haben wir zusammen vom Sonnenuntergang gestanden. Ich so, boah, ist das ein geiler Sonnenuntergang. Und sie sagt neben mir, was siehst du denn da? Ich sehe gerade nichts Besonderes. Zum einen, weil ich dann schon in der Brennweite gedacht habe, dann habe ich schon meinen Ausschnitt mit dem Teleobjektiv gehabt und dann kommt halt auch meine Begeisterung für das Wetter mit dazu, weshalb ich das dann halt auch manchmal etwas spektakulärer wahrnehme, wie jemand neben mir, und das spiegelt sich natürlich auch in der Bildentwicklung wieder. Also ich probiere die Bilder so darzustellen, wie ich es in dem Moment wahrgenommen habe, und jemand, der aber sagt, das interessiert mich gerade nicht, wird bestimmt nicht diese Farben und Kontraste so sehr sehen. Also bei mir ist halt sehr viel Emotion da drin.
Ja, das ist ja auch genau das Schöne an der Fotografie. Man hält ja für sich den Moment fest und bestenfalls finden andere das Bild auch toll. Zumindest geht mir das so. Ja. In erster Linie muss es halt mir gefallen.
Ja.
Schön zu hören, dass es bei dir auch so ist. Aber was mich da jetzt auch noch so interessiert, kennst du diese Momente, wenn du kurz, bevor du irgendwas machst, nochmal alles umstellst, umplanst, dann operative Hektik aus, vielleicht doch ein anderes Objektiv, vielleicht doch eine andere Brennweite, und dann ist so ein bisschen geistiges Chaos vor Ort? Ist das bei dir auch so?
Das geistige Chaos bricht eigentlich weniger aus. Also ich denke gar nicht so viel nach beim Fotografieren tatsächlich. Also das läuft so automatisiert dann alles ab, aber Chaos bricht definitiv aus. Also gerade wenn so die Gewitter kommen und dann Wir fahren halt oft auch mal weitere Strecken mit Planung und dann suchen wir einen Standort. Und also ich bin meistens fürs Fahren verantwortlich. Mein bester Kumpel Tobi, der ist dann für die Navigation, oder Ricardo ist auch oft dabei, sind dann für die Navigation zuständig. Die können besser Karten lesen als ich. Deswegen ist das ganz gut verteilt. Und dann hat man irgendwo einen Standpunkt gefunden, wo man sagt, ach ja, das passt von der Komposition, wenn das Gewitter gleich von da kommt, perfekt. Und dann kommt dieses, es zieht doch südlicher durch, oder? Doch mehr nach Osten oder so. Jetzt schnell noch doch einen anderen Standort finden. Und da geht dann die Hektik definitiv los und das Chaos. Und dann passiert es auch, dass die Kameras, also sich einfach gerade jemand eine Kamera greift, weil das passende Objektiv drauf ist. Und ich nutze jetzt mal eben deine Kamera, oder hast du mal eben eine Speicherkarte noch für mich? Ich habe die Speicherkarte in der Drohne vergessen. Also sowas ist... Das kommt sehr viel vor.
Also überall dasselbe.
Ja, und ganz schlimm auch bei Zeitraffern, dieses, man plant ja dann sein Bild, richtet das Zeitraffer ein und dann will man es ja nicht mehr bewegen. Man will ja möglichst lange dieselbe Perspektive, weil Bewegung im Zeitraffer sieht immer doof aus. Und dann dieses, du musst es jetzt doch umstellen. Wie viele Bilder hast du denn schon? Reicht das denn, um schon mal 10 Sekunden zu haben im Zeitraffer mit der einen Perspektive? Und ja, doch war nochmal eben ein anderes Objektiv drauf und sowas.
Ich finde das ja super spannend, wie das so erzählst, auch mit der Begeisterung. Ne? Also wenn ihr sie jetzt dazu sehen könntet, wüsstet ihr, dass sie das nicht nur lebt, sondern auch fühlt.
Ja, definitiv.
Aber kann ich mir das dann wirklich so vorstellen? Du sagtest ja, du fährst dann meist, dein Kumpel kümmert sich um Navigation und so, dass der am liebsten 5, 6 Handys oder Tablets vor der Nase hätte mit verschiedenen Apps, um das zeitgleich zu sehen, irgendwo hinzufahren? Oder ist das dann doch eher so filmmäßig? Das ist der Gedanke dahinter.
Es wäre so, wenn wir immer sekundengenaue Radarbilder hätten. Aber meistens sind das immer so, alle 5 Minuten gibt es ein neues Radarbild. Und dadurch hat man dann natürlich so ein bisschen Zeit zu gucken, okay, jetzt ist das Radarbild so. Und dann kann ich mir Google Maps angucken, wo ein Feld sein könnte, und gucke nochmal auf das andere Radarbild. Also man hat leider mehr Zeit, als es manchmal wünschenswert wäre.
Also ist in den Filmen doch sehr viel Hollywood noch mit dabei.
Ja, in Amerika ist es anders. Also Amerika ist da deutlich, die haben ja teilweise sogar ihre eigenen Radarsysteme hinten drauf, wenn du dann die Dopplerradar auf den Autos siehst.
Anderes sind auch, Level.
Und sind halt auch radarmäßig ganz anders ausgestattet als Deutschland. Also wir sind da sehr sporadisch eigentlich sogar besetzt. Und es hat uns auch 2023 in eine ziemlich bremsliche Situation gebracht. Da gab es eine Überlappung von 2 Radarbildern und eins der Radare war aber im Hagelkern und hat deswegen gar nicht richtig gesendet. Und dann sah das so aus, als würde der diese Superzelle, das war meine erste Superzelle, also das ist so die Königin unter den Gewittern, das sind rotierende Gewitter, die auch Tornados hervorbringen können, starken große Hagelkörner, Starkregen und sowas. Und sah aus, Hagelkern zieht östlich an uns vorbei, alles safe. Nächste Radarbild, auch alles gut. Hagelgröße maximal 1,5 Zentimeter. Selbst wenn es da im Randbereich nicht optimal, aber passt noch. Ja, und dann probierten unsere Teammitglieder uns zu erreichen. Das ging dann aber schon nicht mehr. Da hatten wir dann schon keinen Handyempfang mehr und kein Internet mehr. Und auf dem letzten Radarbild hätten wir es wahrscheinlich sehen können. Da waren wir aber schon die Kameras am Wegpacken. Ja, und dann saßen wir halt im Auto, haben mit Sturmböen gerechnet, deswegen das Auto so geparkt, dass wir weit weg von allem sind, was drauffliegen konnte. Hinter uns war eine Bundesstraße, die aber gesäumt von Bäumen war. Und dann irgendwann ging das tock. Tock. Ja, es waren 5 Zentimeter große Hagelkörner.
Die hinterlassen
die
Schaden.
Sehr, sehr doll da drauf. Wir hatten noch dezent Panik. Wir haben zwischendurch dann, wie in Amerika, die Jacken vor die Windschutzscheibe gehalten, weil wir Sorge hatten, dass vielleicht die Windschutzscheibe reißen könnte. Heute weiß ich, dass es wohl in Deutschland bei der Hagelgröße nicht, also mit modernen Autos, wie wir sie haben, nicht passieren kann, aber war uns da nicht bewusst. Wir hatten dann zwischendurch überlegt, fahren wir jetzt zurück auf die Bundesstraße, sehen zu, dass wir irgendwo uns unterstellen, aber da war gar keine Chance. Wir konnten diese Straße, die nur 2-3 Meter hinter uns war, nicht sehen, weil einfach alles, die Sicht war durch den Regen, Sturm, alles komplett behindert. Und war aber auch, also wir haben uns dann auch bewusst dagegen entschieden, weil der Sturm so stark war, die Bäume, einfach gesagt, das ist viel zu gefährlich. Ja, schade ums Auto, aber wenn wir jetzt auf die Bundesstraße fahren, besteht wirklich Lebensgefahr durch die Bäume, also bleiben wir stehen. Und es war auch hinterher gut so, es stand auf der Bundesstraße tatsächlich ein Auto, das hatte einen Ast quer in der Windschutzscheibe stecken und auch da lagen so unterarmdicke Äste, steckten in der anderen Feldseite richtig tief in den Boden drin, halbe Bäume auf der Straße, also alles richtig gemacht.
Also auch da wieder Glück im Unglück. Also zumindest was den, ja, den Sachschaden angeht.
Genau, also sowas planen wir aber tatsächlich. Also eigentlich gucken wir halt auch auf der Anfahrt, wenn wir mit Hagel rechnen, dass man sich irgendwo unterstellen kann. Da wir jetzt ja dachten, der Hagel zieht vorbei, war das halt nicht unsere Prio, aber ansonsten ist immer, wenn wir im Gewitter sind, dass wir Abstand von Bäumen oder anderen Dingen halten. Wobei da auf dem Nachbarfeld ein Trampolin war, von dem wir nicht wissen, wo es herkam. Also in der Hinsicht doch wieder Glück gehabt. Das hatte eine weitere Reise hinter sich.
Also das ist ja dann schon gefährlich. Ich glaube, wenn wir jetzt rausfahren würden und versuchen würden, alleine so ein Gewitter zu fotografieren, das geht direkt mal schief. Wie hast du denn gelernt, sowas lesen zu können? Weil da muss man ja wahrscheinlich auf mehrere Dienste zurückgreifen, um dann wirklich nachher eine punktgenaue Vorhersage wird man ja nicht treffen können, nee. Aber zumindest mal sagen können, hier platzieren wir uns, weil bei euch geht es ja nicht nur darum, irgendein Gewitter hinterher zu fahren, sondern man will ja auch ein möglichst gutes Foto haben. Und das wird ja, denke ich mal, nur von einer Seite dann gut aussehen, oder?
Genau, also in der Regel ist es das südöstliche Ende, wo es halt in Deutschland beziehungsweise auf der Nordhalbkugel die spannenden Bewegungen gibt. Gelernt habe ich es tatsächlich durch meine Teammitglieder bei den Stormchasern im Ruhrgebiet. Ich lerne aber auch immer noch weiter dazu. Also bei jeder Fahrt, gerade so Tobi, der ist so ein wandelndes Wetterlexikon, da ist dann jedes Mal die Wolke, das ist die und die, bedeutet das und das und dauert immer ich muss es mehrmals hören, bis es bei mir wirklich verinnerlicht wird. Also oft ist dann, ich weiß, was, dass da die Wolke ist, ich weiß aber nicht, wie sie heißt und ich weiß aber grob, was sie tut. Das ist dann schon mal mein Erfolgserlebnis, also so Spezialnamen merken. Fällt echt schwer. Ja, es ist halt auch auf dem Radar trotz allem immer nicht ganz ersichtlich, was passiert. Also es bleibt, wir rechnen mit bestimmten Dingen, aber es bleibt trotzdem immer eine Wundertüte, was man wirklich zu sehen bekommt. Und wir sind auch im Skybond, das ist ein Verein, der mit dem Deutschen Wetterdienst zusammenarbeitet und melden da Extremwetterereignisse. Also Hagel ab einer gewissen Größe, Starkregen ab einer gewissen Menge, Sturm, also die Schäden durch den Sturm. Und die verwenden das dann, um im weiteren Verlauf die Meldung abzugeben, weil das Radar diese Daten einfach gar nicht abdeckt. Die können zwar grob vom Radar sagen, wir rechnen jetzt mit dem und dem, beziehungsweise geben dann eine Spanne an, aber was wirklich da vor Ort passiert, sieht das Radar gar nicht. Und deswegen sind die auf unsere Daten teilweise sogar angewiesen. Also es ist nicht nur die Fotografie, sondern auch da tatsächlich einen Dienst zu leisten. Und dann geht daraus dann halt auch die Warnung, wenn die aufs Handy kommen. Manchmal los. Die haben wir übrigens in Kassel gekriegt, allerdings erst nachdem das Gewitter durchgezogen war.
Ja gut, das bringt dann auch nicht mehr viel.
Interessant ist das ja auch immer, wir hatten ja auch schon mal kurz, also im Vorfeld schon mal drüber geschrieben, meine ich, vor einigen Wochen, dass du ja weitestgehend oder ihr benutzt ja weitestgehend, sage ich mal, frei zugängliche Radarbilder ja. oder sowas. Ne? Wenn ich mir die angucke, ich raff da gar nichts. Also muss man ganz ehrlich sagen, das, was man halt sieht, ist nicht unbedingt das, was man kapiert. Und das finde ich halt so spannend, dass ihr da wirklich Sachen rauslesen könnt, in Kombination eben mit dem, was ihr halt seht und könnt dann ja. Rückschlüsse ziehen. Da bin ich jetzt, der da nach dem Wetter guckt, ob es bewölkt ist oder Clear Sky ist, weit von entfernt.
Weil ihr ja auch schon viel nachgucken müsst eigentlich, für euer, oder?
Ja, schon, aber wir gucken halt in mehreren Apps und gucken verschiedene Standorte mal durch und scrollen so ein bisschen durch die Zeit oder verändern auch mal leicht das Postleitzahlengebiet, wie man das so da normalerweise macht. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was ihr jetzt aus den Daten herauslesen könnt.
Ja, also wir arbeiten viel mit Kachelmann-Wetter zusammen. Aber auch da kann man natürlich schon viel aufbereitete Daten tatsächlich auch bekommen. Aber um dann so dieses einzuschätzen, ob es sich jetzt lohnt oder nicht, muss man tatsächlich dann tiefer in die Daten reingehen. Und dann gucken wir zum Beispiel nach Cape-Werten, Tetraeder-Werten und sowas, was jetzt wahrscheinlich etwas viel ist.
Ja, als wir letztens in deine Richtung gefahren sind, da hattest du mir auch so ein paar Sachen gesagt, ja, wir gucken jetzt nach dem Wert oder nach dem Wert. Ich so, was willen die jetzt von mir? Nebenbei immer so, wenn man ChatGPT guckt, was du überhaupt meinst. Ne? Also,
ja.
Habe ich nur Bahnhof verstanden.
Ja, geht mir ähnlich, ja.
Ja, das ist auch tatsächlich schwierig zu erklären. Also gerade wenn man jetzt auch keine Karte da irgendwie mal vor Augen hat. Aber es gibt halt so bestimmte Parameter, aus denen man dann sehen kann, wie viel Energie dem Gewitter zur Verfügung steht. Also je mehr Energie das Gewitter hat, umso spektakulärer wird es in der Regel. Und dann brauchen wir am besten noch ein bisschen Scherwinde, damit noch eine schöne Struktur da reinkommt. Und das sind so die Sachen, wo wir dann nachgucken und woraus wir dann entscheiden, ob wir jetzt fahren oder nicht. Also Kachelmann sagt zum Beispiel voraus, es gibt Gewitter, ja, aber nicht jedes Gewitter lohnt sich ja, dass man dann dafür weite Strecken in Anlauf nimmt. Wobei, schönsten Gewitter sind eh in Ense.
Ja, gefühlt entstehen ja da auch die meisten Bilder von dir.
Definitiv.
Gewitterhochburg.
Es gibt so einen Insider im Team, Ense Magic nennt sich das. Also es war ursprünglich hieß es immer Kleve Magic, weil in Kleve geht immer Gewitter. Und wenn dann irgendwo was hier in dem Bereich geht, ist tatsächlich Ense auch oft ein Punkt, wo was geht. Ich bin halt der östlichste Punkt im Team. Es ist halt häufig, dass die Gewitter aus Frankreich, Belgien, Holland reinkommen. Im Pott erstmal ein bisschen kaputt gehen, weil sie da einfach keine Energie kriegen. Da ist die Luft dann einfach nicht passend. Oder auch in die Eifel, die ist oft zerstört. Und dann, wenn sie dann so gerade aus dem Pott rauskommt, dann kommt die Luftmasse aus der Soester Börde, gibt denen wieder Energie. Und dann habe ich halt genau in Ense mein Highlight und habe natürlich dann noch den Glück, Ense hat ja in jede Himmelsrichtung ziemlich weite Sicht. Ihr wart ja neulich einmal da und habt das gesehen. Da kann man ja wirklich gerade dafür viel gucken. Für Astro ist wieder mit der Lichtverschmutzung teilweise ziemlich doof, aber man hat dann halt einfach viel mehr Möglichkeiten wie jemand, der ja irgendwo im Münsterland vorm Maisfeld steht.
Also was Astrofotos sagen, wir nehmen mittlerweile, egal was, Hauptsache ist dunkel genug draußen und Clear Sky. Also meine Ansprüche sind jetzt echt gen Null aktuell.
Okay.
Hauptsache ja, gut, dunkel bei, und Clear bei dem Sky, Sommer. Der Rest ist egal.
Das Jahr ist ja auch schwierig in der Hinsicht.
Ja, aber du hattest jetzt schon öfter mal gesagt, dein Team oder auch Storm Chaser Ruhrpott. Was ist das denn? Ist das ein Verein, dem du dabei getreten bist? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir sind einfach eine lose Vereinigung. Also wir haben keinen Verein oder sowas. Wir sind einfach eine lose Gruppe von wetterbegeisterten Menschen. Teilweise aktiv am Chasen, teilweise früher aktiv gewesen. Jetzt durch die Familie eher am Computer und da dann am Hilfestellung geben und so fasziniert. Man kann theoretisch, kann jeder mitmachen, wenn er die Begeisterung fährt. Allerdings gucken wir da schon sehr genau, wer dazukommt, weil es halt zwischenmenschlich passen muss. Also wir sind unter Umständen mal eine ganze Nacht oder einen ganzen Tag irgendwo unterwegs, weite Strecke, im Auto zusammengefercht und irgendwann kommt eine Stresssituation kurz vorm Gewitter. Es wird immer stressig, wenn das Gewitter kommt, egal wie früh man fährt, egal wie gut man plant. Es ist immer Stress. Dann auch oft eine Frustsituation. Also ganz oft, dass man halt auch pleite ausgeht. Und das muss dann halt zwischenmenschlich passen. Also wenn man da jemanden dabei hat, wo wir sagen, nee, ich kann, deine Nase passt mir nicht im wahrsten Sinne, dann ist halt nicht. Und deswegen ist das eine Teamentscheidung, ob dann jemand dazukommt oder nicht. Deswegen hat es bei mir auch so lange gedauert, weil sie mich dann halt erst einmal kennenlernen mussten und ich halt weit weg wohnte, am Anfang kein Auto hatte. Das macht es dann natürlich auch schwieriger. Und ursprünglich haben die sich in Dortmund gegründet, also waren alle Dortmunder. Und inzwischen hat sich aber halt über das ganze gesamte Ruhrgebiet bis nach Koblenz verteilt. War halt alle Familie weggezogen und so weiter.
Ich meine, in deinem Hobby geht es ja auch wirklich darum, den richtigen Moment auch zu erwischen. Und gerade wenn dann jetzt irgendwo unterwegs bist, das sagt es ja von dieser Teamentscheidung, das weiß ja jeder, der schon mal mit einfach nur mit zwei Autos und drei Freunden oder vier Freunden unterwegs war. ist es ja manchmal schon schwierig, sich da auf irgendeine gewisse Sache zu einigen. Und da muss das ja wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit geschlossen werden. Der eine will vielleicht doch lieber nach Hause, weil er keinen Bock mehr hat oder gefrustet ist. Der andere möchte vielleicht noch 100 Kilometer weiterfahren oder ähnliches. Das sind doch wahrscheinlich diese Momente, die du meinst, wo so gewisse Spannungen aufkommen können. Und wenn man sich dann nicht versteht, ist das halt dieser Frustmoment wahrscheinlich.
Ja, der Frustmoment ist eher, wenn wir nichts gesehen haben.
Ja, okay, das kommt noch erschwerend hinzu.
Ich hatte vorher schon einmal von so einer Koblenzfahrt erzählt, wo wir die ganze Nacht unterwegs waren und dann nichts gesehen haben und auf dem Rückweg das Gewitter vor der Nase und ja, auch das nicht mehr bekommen haben. Mhm. Das sind halt so, also, ja, so diverse Leerfahrten, okay, die dann halt schon mal frusten können. Mit diesem Fahren sind wir uns eigentlich sehr einig. Also wir haben meistens so 3 Tage im Voraus und das sind die ersten Modelle, wo man jetzt wirklich drauf sich verlassen, in Anführungsstrichen, kann, sagen, den Tag könnte Gewitter in der Region sein. Und dann ist immer erstmal Wert Zeit, Wert Lust. Und dann wird eigentlich so am Abend vorher einmal schon mal so grob, okay, es könnte Richtung Holland gehen, es könnte Richtung Hessen gehen, wir bleiben im Pott, Münsterland, irgendwo diese grobe Planung. Und dann am Morgen, wenn dann die neuen Radarbilder, die neuen Modelle reinkommen, wird halt der genauere Plan gemacht und während der Fahrt hat dann halt der Beifahrer das Sagen. Also der Beifahrer sagt, da sieht's gut aus, versichert sich zwar manchmal zurück, aber grundsätzlich ist dann, ich verlasse mich auf dich, ich konzentriere mich auf die Strecke und du sagst.
Das ist die Rollenverteilung im Vorfeld quasi dann genau, schon geklärt, bis auf wenige Ausnahmen.
Genau, also das ist dann schon nochmal vor Ort so dieses, ach, das Feld passt mir jetzt aber gerade nicht, da sind die Stromleitungen blöd oder sowas. Also sowas, aber auch da sind wir uns eigentlich relativ einig, weil wir gerade so in dieser Dreierkonstellation, wie wir oft unterwegs sind, auch alle so denselben Anspruch an die Bilder haben.
Das finde ich absolut spannend zu hören. Das ist nur bei euch zeitlich viel relevanter als bei uns. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind, gucken wir auch, wer will was fotografieren, wer braucht in welche Richtung freies Sicht. Ja. Das muss ja bei euch in einer viel kürzeren Zeit dann geplant werden vor Ort. Ne? Das finde ich, glaube ich, gar nicht so einfach.
Also gerade zu zweit ist es immer, das funktioniert gut. Ja, alleine fahren ist viel schlimmer. Also alleine fahren mache ich auch eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Ist auch nicht ungefährlich. Man kann ja während der Fahrt nicht die Radarbilder gucken. Wenn dann da doch irgendwo was ungeplant auf einen zukommt, kann das wirklich gefährlich enden. Und es ist halt auch, ja, man selber findet dann halt auch keinen Fleck oder so. Jetzt war ich die Tage doch einmal alleine, war aber kein Gewitter. Da hatten wir einfach nur mit einer schönen Wolkenformation gerechnet. Keiner hatte Zeit und komm, dann fahre ich mal ins Münsterland. Ich hasse es, Münsterland. Münsterland im Sommer ist scheiße. A, haben die sehr viel Baumbegrenzung um die Felder, was ja eigentlich für die Natur gut ist. Aber ja, man hat halt ständig irgendwelche Bäume vor der Nase. Und wenn da keine Bäume sind, dann ist da Mais. Es gibt, glaube ich, nirgendwo so viele Maisfelder wie im Münsterland. Wenn du dann alleine da, dann musst du immer wieder rechts ranfahren, gucken, wo könnte noch was gehen von den Bäumen, fährst dann wieder dahin und Mais, das macht einfach keinen Spaß. Also da ist dann zu zweit einfach viel einfacher und also da herrscht Einigkeit.
Das wollte ich gerade schon mal gefragt haben, weil ich hatte mich jetzt auch, oder wir hatten uns in den letzten Wochen ja auch viel mit dem Thema nochmal beschäftigt, um da so ein bisschen auch reinzukommen, weil das natürlich viel total fremd ist. Aber es sind halt oft immer Gruppen, die da unterwegs sind. Das ist wahrscheinlich dann genau aus den Gründen, die du gerade schon genannt hattest.
Genau, also alleine macht man mal zu Hause in der Region, wo man sich auskennt, aber ansonsten hat es wirklich kaum Sinn, weil man braucht einfach jemanden, der ständig das Radar im Blick hat.
Aber ist ja auch cool, so Teamfotografieren, ne? Also bei uns wäre ja, die meisten machen es ja alleine tatsächlich, ne?
Ja, aber ich könnte mir das auch schwierig vorstellen, mit so vielen jetzt, also was Astrofotografie angeht, dann
man muss halt so, wie ihr beides habt, dass man sich so trifft, dass es so auf einer Wellenlänge ist tatsächlich.
Ja, man muss einfach Bock drauf haben und dann eben auch eine gewisse, im Team hast du ja immer eine gewisse Kompromissbereitschaft.
Ja. Stimmt, nee, aber wie du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, das muss ja wirklich harmonieren dann, ne?
Ja.
Weil da geht es ja dann auch um Situationen, die halt auch teilweise echt mal brenzlig sein können, du hast es vorhin beschrieben. Also ich weiß nicht, ob ich Sven da vertrauen würde, wenn der die Karte da liest.
Ja, auch locker.
Herr Tobi hat auch bis heute noch ein schlechtes Gewissen wegen dem Hagelschaden beim Auto.
Ja, ist auch richtig so.
Aber ja, er konnte nichts dafür. Also wir haben es hinterher die Karten nochmal analysiert, es war nicht zu sehen.
Aber das sind doch auch so gewisse Dinge, die musst du einfach in Kauf nehmen, wenn du jetzt diesem Hobby nachgehst, oder?
Ja, das ist so, mit der Gefahr lebt man immer. Man verdrängt sie halt gerne. Also danach war es wieder deutlich bewusster und bis heute noch präsenter, dieses, da ist Hagel drin.
Also vielleicht war es ja auch genau dafür gut, um sich eben zukünftig vor solchen Sachen irgendwo mehr zu schützen. Ja. Aber wobei, das eine ist halt Blechschaden, aber es könnte ja auch durchaus beschissener sein.
Ganz sicher ist man nie davor. Und ja, was wir halt auch alle schon einmal hatten, ist dieser typische Naheinschlag. Das kommt halt auch ja nicht gut. Ist klar, wenn das Gewitter eine gewisse Nähe hat, ziehen wir uns zurück, keine Frage. Aber es gibt halt immer mal, das Wetter hält sich halt nicht an feste Regeln. Es kann immer passieren, dass ein Blitz auch weit außerhalb des eigentlichen Gewitters einschlägt. Das kann sogar sein, dass quasi aus heiterem Himmel, also dass wirklich noch über dir blauer Himmel ist und trotzdem dieser Blitz kommt. Das sind dann positive Blitze, die im Amboss oben entstehen und weit außerhalb einschlagen können. Und davor ist man halt nie sicher. Und das ist eine Gefahr, mit der man immer leben muss. Und auch wenn wir natürlich immer gucken, dass wir was in der Nähe haben, was noch höher als wir ist, aber weit genug weg, dass, wenn es da reingeht, nicht uns trifft, kann der Blitz trotzdem sagen, scheißegal, dass das Windrad da steht, ich nehme jetzt dich. Gerade wenn so ein Naheinschlag wieder war, ist man da wieder ein bisschen geerdet und hat wieder mehr Respekt. Also es ist sowieso immer ein gesunder Respekt dabei, den sollte man auch nie verlieren, weil sonst wird man wirklich lebensmüde und riskiert zu viel.
Gerade was diesen Naheinschlag angeht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ab wann du jetzt einen Naheinschlag als Naheinschlag siehst. Ich bin, wo wir sonst immer oben diese Astrofotos machen, an den der Windkraftanlage gewesen. Und da sind wir auch nicht mit meiner Frau beim Gewitter einfach da hochgefahren, weil Gewitter ist einfach geil und wenn Regen aufs Auto knallt, ist das super. Also ich mag das, stehe ich voll drauf. Und dann waren wir, ich kann es nur schätzen, 100, 150 Meter vielleicht vom nächsten Windrad entfernt. Und da ist das dann wirklich eingeschlagen. Ich war erstaunt erstmal, wie schnell der Blitz und der Donner da waren und wie taghell das überhaupt ist. Und das war auch der Moment, wo man fragt, ach nee, weißt du, zu Hause ist auch ganz schön. Wir fahren dann mal wieder. Aber
im Auto bist du sicher. Es gibt keinen sicheren Ort als das Auto.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem ist ja erstmal, da ist die Gefahr neben dir eingeschlagen, auch wenn du jetzt in dem Moment im sicheren Auto saßt. Aber so, es macht ja menschlich mit einem und haucht einen dann so ein bisschen Respekt auch wieder ein.
Also im Auto tatsächlich stört es mich weniger. Da bin ich ziemlich, da weiß ich bin sicher. Mein schlimmstes Erlebnis war, da war ich gerade die Kamera am Aufbauen, weil das Gewitter kam. Und der Blitz schlug neben mir ins andere Ende des Feldes ein. Es knisterte, es war irre heiß. Ich weiß nicht, ob das mein Schock war oder der Blitz, weshalb so heiß, aber es war so heiß, so hell und so lau. Ich habe danach habe die Kamera direkt gegriffen, mich wieder ins Auto gesetzt. Da habe eine halbe Stunde zitternd im Auto gesessen. Das Gewitter war für mich erledigt den Tag. Da war ich fertig mit der Welt. Und ansonsten so, aber so alles so. Ja, wenn der Donner sehr schnell nach dem Blitz kommt, der Blitz sehr hell ist,
nahezu simultan, würde ich behaupten, von der Geräuschkulisse vom Empfinden.
Auch so 2-3 Sekunden ist schon zu nah. Also wenn es noch nicht regnet, bleibt die Kamera gerne mal noch draußen stehen, aber dann, wenn es zu nah kommt, ins Auto und von drinnen beobachten.
Jetzt fotografierst du ja nicht nur Gewitter. Du hast ja auch so ein paar andere, also auf deinem Instagram-Account sieht man ja unglaublich viele Bilder, also ganz ein breites Portfolio. Was sind denn, ich sag jetzt mal so, deine Top 3 Dinge, die du gerne fotografierst, neben dem eigentlichen Gewitter?
Definitiv Nebel. Ich liebe Nebel. Auch am liebsten richtig schön dichter Nebel, gar nicht diesen Bodennebel, den immer haben wollen, sondern dieses, man sieht nur noch die Silhouetten oder sowas, das finde ich total schön. Polarlichter, zumindest aktuell. Die Phase wird ja bald wieder zu Ende gehen. An 3 habe ich eigentlich gar nicht so, da mischt sich, also das ist dann schon wieder breit gefächert. Vom Regenbogen über eine besondere Wolke zum Sonnenuntergang. Eigentlich ziemlich durcheinander dann.
Aber das sind ja wahrscheinlich dann auch oft Bilder, weil so ein Gewitter, das hat ja noch eine gewisse Planung, sage ich mal, die da bei euch hintersteht. Aber die anderen Bilder, das muss ja schon, da musst du ja schon ein Gefühl für haben und wahrscheinlich auch ein Quäntchen Glück auch dabei, ne, bei solchen Aufnahmen, oder?
Ja, wobei die teilweise ja sogar noch planbarer sind. Also wenn ich jetzt im Radar sehe, da kommt der einzelne Regenschauer und danach ist wolkenfrei, kann ich mich ziemlich sicher darauf einstellen, da gibt es gleich den Regenbogen. Oder auch einen Abend vorher dann schon, Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch, wir haben eine klare Nacht, wird es wahrscheinlich morgen früh Nebel geben, dann ist mein bester Freund sind Webcams. Gerade so ich bin ja viel im Sauerland unterwegs, die Sauerland-Webcams sind dann da tatsächlich das, weil eben im Bett gucken, ist wirklich Nebel da? Ja, nein, entweder liegen bleiben oder aufstehen. Das ist, Polarlichter, die sind tatsächlich dann wieder sehr schwierig in der Vorhersage. Da habe ich das Glück, nicht weit ins Feld zu müssen, um eine relativ gute Sicht nach Norden zu haben, die auch von der Lichtverschmutzung noch einigermaßen frei ist. Da habe ich mir einige Nächte schon um die Ohren geschlagen.
Kennst du das ja? Einfach dein Handy in der Hand wahrscheinlich in die Richtung halten, diesen Nachtmodus, um einfach mal zu sehen, okay, ist da was, kommt da was oder nicht? Weil fotografisch siehst du es ja eher als mit einem Auge. Ne? Visuell.
Oh, mein neues Handy kriegt keine Polarlicht hin. Das ist schon, das konnte mein altes deutlich besser. Aber es hatte zu wenig Speicherplatz und ich habe mehr Wert auf Speicherplatz als auf Kamera gelegt. Sollte eigentlich auch eine ganz gute Kamera haben, aber.
Aber jetzt hast du gerade noch gesagt mit diesen Nebelbildern, da hast du ja auch so einige bei dir auf dem Instagram-Profil. Dir, Tobi, hatte ich es ja mal gezeigt vor einiger Zeit. Ich habe eine Freundin, die wohnt in Schottland, ist da auch viel am Klettern und da gibt es sicherlich den fachlich korrekteren Begriff, das Brockengespenst, sagt ihr das?
Ja.
Nicht? Also das fand ich ja total faszinierend, weil das erste Mal, dass ich das da gesehen habe, was einfach nicht so mein Interesse da ist. Ist sowas potenziell was dich interessiert? Ja. Also das ist diese, sag ich mal, diese Nebelart, die die Faszination auslöst.
Ja, definitiv. Also gut, bei uns halt der Berg meistens nicht hochgenommen.
Ja, okay.
Aber die Drohne kriegt das tatsächlich häufig drauf. Also das, wobei auch selbst bei uns dieses Glowy nennt sich das, da bin ich mit den Fachbegriffen, da sind wir wieder bei Fachbegriffen. Fachbegriffe sind
ja,
echt.
Die lassen wir außen vor.
Ich habe da gar keine Ahnung von.
Und dann gibt es diesen, da hat man wie so einen Heiligenschein um den Kopf drum, einfach in diesem Schattenwurf vom Nebel. Das sieht eigentlich auch total cool aus und das gibt es auch bei uns auf dem Feld regelmäßig. Oder Nebelbögen finde ich auch total faszinierend. Sind halt seltener als ein Regenbogen. Man muss halt an einem Rand von der Nebelwand sein und die Sonne hinter sich im Rücken. Und das Coolste, was ich hatte, war ein Nebelbogen bei Nacht. Da waren wir in Dänemark und der war durch den Vollmond ausgelöst. Und dann hatten wir noch das Glück, Polarlichter da drüber zu kriegen. Das war natürlich.
Das ist ein Sechser im Lotto, oder?
Ja. Da war vorher Papa schon so: Scheiß Nebel, wir sehen die Polarlichter gleich nicht. Und doch, dann haben sie es trotz Nebel, waren sie noch zu sehen. Das war wirklich so ein once in a lifetime.
Ich finde dieser Facettenreichtum finde ich total interessant. Gerade jetzt bei deinem Hobby, weil du ja wirklich vieles machst. Gut, jetzt hast du gerade extra gesagt, Astronomie ist jetzt, machst du auch, also Bilder, nicht so extrem. Aber da hast du ja eigentlich, gehen dir die Motive ja praktisch nie aus und die Ideen, ne? Das
und
ist
man,
das Coole.
Vor allen Dingen, man bekommt auch immer wieder neue. Also man hat dann irgendwas fotografiert, man hat ich noch nie gesehen. Und dann fängt man an zu recherchieren, was das war. Oder manchmal hat man auch schon eine grobe Idee. Jetzt war die Tage. Sollte eine Gewitterfront kommen, die hat sich natürlich dann entschieden, dass sie NRW auslässt und hat in NRW nicht mehr geblitzt, was auch Struktur war. Also überall war Struktur, nur bei uns irgendwie nicht. Es lief halt nicht. Dann war hinter der Gewitterfront ein richtig schöner Regenbogen. Den hatte ich dann, Papa war dabei, hatte ich dann mit aufgenommen und als Papa dann fuhr, kam auf einmal so eine ganz komische Wolkenwurst da angeschlichen und da hatte ich dann schon in dem Moment den Verdacht, es könnte eine Rollcloud sein, hat einen Timelapse davon gemacht und dann sah man hinterher auch wirklich diese Rollbewegung in dieser Wolke. Also dadurch, dass die Feuchtigkeit immer wieder aufgesaugt wird und die in Rotation durch den Wind versetzt hat, sieht das wirklich aus, als würde diese Wolke durch die Landschaft rollen. Kennt man eigentlich so aus der Gewitterfotografie, ja. Ist immer besonders, aber tritt normalerweise vor dem Gewitter auf. Und jetzt kamen die 20 Minuten nach dem Gewitter. Ist jetzt keine Weltentdeckung gewesen, aber trotzdem was Besonderes. Und war dann ein richtig cooler Moment. Da hat man dann halt immer wieder mal Sachen mit, habe ich noch nie gesehen. Und ich hatte auch mal meine erste Mamatuswolke in einer Cirrus. Also Cirrus sind so diese feinen Eiswolken und da hing so ein Mamatus und so dicke Beulen drunter. Und das kennt man nur von Gewitterwolken. Also kannte ich nur von Gewitterwolken, diese Mamatus. Nur in der Kombination. Und ich das in einer Cirrus, habe ich erst gedacht, ich hätte was ganz, ganz, ganz Spektakuläres. Wer die erste, die es fotografiert hat, nein, war natürlich nicht so. Aber ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um rauszufinden, dass es das schon mal gab, wie die genaue Bezeichnung ist und dass es tatsächlich vorkommen kann. Und habe daraufhin dann auch herausgefunden, dass Mamatuswolken an eigentlich allen Wolkenarten vorkommen, aber das halt gar nicht so bekannt ist.
Sind das diese Wolken, die bei dir auch noch einen anderen Namen haben?
Ja, genau.
Deswegen muss ich hier die ganze Zeit.
Ihr beide.
Deswegen grinse ich die ganze Zeit so hier zu.
Ja, die heißen bei uns noch die Wolken. Eine mit dem Team, die war noch ganz neu. Hat da. Hier sind diese diese dicken Wolken, hat sie in der Sprachnachricht in der WhatsApp-Gruppe geschickt. Und seitdem nennen wir sie nur noch
das. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Wenn ich mir sonst nichts merken kann.
Ja, ich habe gerade nur Delfine gehört die ganze Zeit.
Nö.
Nee?
Nö.
Okay.
Nö, die sind voll
bei uns. Bei uns sind immer Delfine. Wenn okay. wir irgendwas ausblenden, dann kommt immer ein Delfingeräusch.
Ja, okay.
Ja, vielleicht schwimmen sie ja doch rum.
Ja, müssen wir mal gucken. Weiß ich
nicht. Und vielleicht so die letzten Vokale einfach mal auslassen. Ja, aber das, deswegen habe ich gerade so die ganze Zeit doof gegrinst. Ich so, na, sind das die? Ich war mir nicht sicher. Jetzt,
ja, das
jetzt fragst du mal.
Diese Wolkenformation, das ist ja schon echt eine Wissenschaft für sich. Ne? Also da gibt es ja wahrscheinlich ein unendliches Portfolio an irgendwelchen Wolken, die man dann analysieren kann. Und das finde ich schon echt beeindruckend.
Also da bin ich auch ganz, ganz weit unten in diesem. Also ich kann so ein paar, die erkenne ich und weiß die Bedeutung. Aber Namen wird dann schon, da bleibt es dann schon so nur noch bei ganz speziellen Wolken. Aber da gibt es Quacks, die wirklich dir in den Himmel gucken und genau mit den ganzen lateinischen Begriffen aufzählen, welche Wolken da gerade, weil man ja meistens nicht nur eine Wolkenart hat, sondern kommen da mehrere zusammen. Da habe ich großen Respekt vor. Also das ist schon faszinierend teilweise.
Du fotografierst ja auch viel in der Umgebung, ähnlich wie wir das halt auch machen. In der Astrofotografie suchen wir natürlich immer Orte, die besonders wenig Lichtverschmutzung haben. Gibt es bei euch denn auch etwas, wo man sagt, da treten besonders häufig Gewitter auf oder irgendwelche anderen Wetterphänomene, die man so aufnehmen kann? Gibt es solche Orte auch bei euch, wo man wirklich so gefühlt auch hinpilgert dann?
Da hat, glaube ich, jeder so sein eigenes, wo er gerne hinfährt. Also Sundern ist zum Beispiel, da habe ich so, wo gerne Nebel im Tal, also zwischen den Bergen gefangen ist. Das liegt dann so im Tal und die Bergspitzen gucken raus. Da bin ich häufig. Oder halt Ense für Gewitter ist tatsächlich auch gut geeignet. Aber so dieses direkt, dass man sagt, so der eine Ort, also ja, wir haben jetzt da, wo wir in Kassel die Superzelle hatten, seitdem haben wir halt diesen Ort immer so ein bisschen im Blick und da ist auch gefühlt immer Gewitter. Aber so, dass man da wirklich sagt, das ist der Ort, wo alle hinpilgern, ist weniger. Also es gibt, viele fahren halt nach Amerika zum Tornadojagen. Das ist definitiv. Und es gibt auch so einen See, wo es jeden Tag Gewitter gibt. Das gibt's, aber ist jetzt weniger.
Ja, wir in Paderborn, wir sind ja auch hier Tornado Valley mittlerweile, ne?
Ja.
Seitdem hier der Tornado war, also.
Und war ja letztes Jahr, glaube ich, noch mal einer in der Nähe gewesen.
Ja, genau.
Ich frage mich halt wirklich, kommen die jetzt einfach häufiger vor oder wird mehr darüber berichtet? Fällt das eher auf oder ist das wohl einfach nur, weil ist halt so?
So ganz genau gibt es die Studien dazu tatsächlich noch nicht. Man sagt so zwischen 50 und 100 Tornados gibt es in Deutschland jedes Jahr. Was eigentlich schon eine ganz beachtliche Summe ist.
Ich hätte mit deutlich weniger gerechnet, wenn du mich jetzt so gefragt hättest. Wir
sind tatsächlich da auch liegen so in dieser europäischen Tornado-Alley tatsächlich da drin. Was aber einfach ist, ist, jeder hat ein Smartphone, mit dem man einigermaßen gute Bilder machen kann. Sie werden sofort ins Netz gestellt und verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Deswegen wird es einfach viel, viel mehr wahrgenommen. Also das ist so, kann man wissenschaftlich nicht sagen, dass es wirklich mehr gibt. Und zumal auch nicht jede Trichterwolke, die irgendwo im Internet auftaucht, direkt ein Tornado ist, auch wenn sie rotiert. Aber sie braucht Bodenkontakt, um als Tornado klassifiziert zu werden. Ansonsten war es eine Funnel-Cloud. Und das sieht man halt auch nicht immer. Dann sind Häuser davor oder sowas. Dann schreibt jemand Tornado aufgenommen und am Ende gab es gar keinen Bodenkontakt, war gar kein Tornado.
Vielleicht können wir mit einem kleinen Mythos, den es zumindest in meiner Familie gibt, so mütterlicherseits, Windhose und Wind und Tornado, ist das dasselbe? Einfach nur andere Begrifflichkeiten oder was komplett anderes?
Nein, es ist exakt dasselbe. Windhose ist einfach der deutsche Begriff und Tornado der englische.
Ja, da finde ich den englischen aber cooler.
Ja, definitiv. Man unterscheidet dann noch, also der Funnel, der halt keinen Bodenkontakt hat. Eine Wasserhose ist tatsächlich einfach wirklich separat betrachtet, weil sie über dem Wasser entsteht. Da sind nochmal andere Mechanismen, die dahinter stecken. Und Staubteufel gibt es noch, beziehungsweise Heuteufel und Feuerteufel werden sie auch manchmal genannt. Also beziehungsweise Feuerteufel hat wieder ein bisschen anderes wie Heu- und Staubteufel. Die haben was ganz anderes dahinter stecken, sehen zwar aus wie ein Tornado, entstehen aber unter Sonnenschein.
Jetzt hattest du gerade gesagt, überm Wasser, ich habe den Namen jetzt
Wasserhose.
Schon wieder vergessen. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir waren ja vor kurzem in Nordschweden. Da sind ja relativ viele Seen. Und ich möchte behaupten, eben sowas auf dem Wasser irgendwo gesehen zu haben. Zumindest war irgendeine Rotation zu sehen für mich. Das Ganze, ich habe es nicht lang gesehen, vielleicht 10 Sekunden oder sowas. also zu kurz, um zu verfinden. Auf jeden Fall ist da irgendwas mit einer Drehbewegung eben übers Wasser gegangen. Und das hat halt sehr stark am Mini-Tornado, sage ich mal. Könnte das sowas gewesen sein?
Und durchaus war ein Gewitter oder ein Regen?
Nee,
oder
gar nicht, irgendwo? Gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay.
Also die entstehen eigentlich tatsächlich, wenn ein Schauer zumindest in der Nähe ist, weil dann die unterschiedlichen Lufttemperaturen über dem Wasser und Scherwinde brauchst du noch dazu, damit das Ganze funktioniert. Aber also gerade so Nord-Ostsee werden häufig Wasserhosen aufgenommen.
Also riesig war es jetzt nicht. Ne? Und, wenn ich jetzt beziffern müsste mit der Größe, vielleicht 3-4 Meter, wenn überhaupt. Oder ich habe einfach irgendwie was auf dem Auge gehabt.
Ich habe neulich was Neues gesehen. Das hatte ich tatsächlich vorher auch nur einmal im Internet gesehen. Nebel. Ey, der war mies.
Entschuldigung.
Ich habe neulich was für mich Neues gesehen, das kannte ich bisher nur einmal aus dem Internet, ein Nebelteufel. Also da hat das Wasser gedampft, einfach morgens früh bei Sonnenaufgang, als die Sonne da drauf fiel und der Wind dazu kam, bilden sich in diesem Nebel so kleine Tornados, aber sind halt Nebelteufel dann, weil sie halt einen anderen Entstehungsprozess haben. Vielleicht war es sowas in der Art.
Ich kann es wirklich nicht beziffern, das müsste ich zu Hause nochmal erörtern, wie die anderen das wahrgenommen haben, aber... Ja, für mich war es irgendwas mit Drehbewegung. Und Drehbewegung heißt jetzt für mich, ja, Mini-Tornado.
Ja, wenn keine Wolken drüber waren, dann war es schon mal kein Tornado.
Nee, also das war es ganz sicher nicht.
Dann geht es eigentlich in Richtung Teufel.
Ich musste gerade nur lachen, weil wir kriegen auch oft hier Fragen oder E-Mails von wegen, da waren drei Punkte am Himmel, die haben sich ganz schnell bewegt und sind so hin und her. Könnte das ein UFO gewesen sein? Ja, natürlich. Und so hörte sich das gerade an.
Ja, die andere Richtung. Ja, aber es war wirklich rein Interesse halber.
Ja, nein, ich glaube,
ich konnte es halt nicht einordnen.
Was ich nochmal ganz interessant fände, was hast du überhaupt für Technik im Einsatz? Ist das bei dir wirklich nur ein Stativ und eine Kamera? Oder gibt es da auch noch so andere Helferlein drumrum?
Es wird immer mehr Technik. Also, es ist so ähnlich, wie ihr vorhin mit dem Mikrofon erzählt hat, dass man sich da immer weiterentwickelt und immer mehr oder auch dem schönen Celestron da hinten, was noch wartet, dass es irgendwann funktioniert. Mhm. So ist es bei mir auch. Es fing an mit einfacher Kamera, Objektiv und Stativ und inzwischen sind es 3 Kameras. 3 Stative. dann gibt es für die Blitzaufnahmen sogenannte Trigger, die selbstständig die Kamera auslösen, wenn sie eine Veränderung im Licht merken, was ja gerade tagsüber für die Blitzfotografie eine enorme Erleichterung ist. Also ich habe am Anfang immer gedacht, ich bin besser als der Trigger. Je nachdem, wie weit das Gewitter weg ist, funktioniert der tatsächlich auch nicht. Das Gewitter muss schon relativ nah sein, damit er diese Lichtschwankung wahrnimmt. Ich hatte irgendwann mal so ein Battle gegen den gemacht. Und der hatte von 12 Blitzen, hatte der 9 Stück drauf und ich war irgendwo bei 5 und da dachte ich, okay.
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ich hatte zwar eine gute Trefferquote, aber jetzt darfst du, also ansonsten steht man halt mit halbgedrücktem Fernauslöser da und drückt dann durch, wenn der Blitz kommt und ein bisschen Übung kriegt man halt auch eine ganz gute Trefferquote hin, aber der ist dann halt einfach nochmal um einiges besser und eine Drohne im Einsatz, also eine Mini 249 Gramm. Dann eine GoPro haben wir inzwischen. Je nachdem auch mal eine Dashcam. Also gerade so für Starkregen oder sowas ist das nochmal ganz interessant. Muss man natürlich immer aufpassen, dass man jetzt keinen vor sich hat oder so, datenschutzmäßig. Aber da machen wir halt ganz gerne mal Aufnahmen mit. Irgendwas vergesse ich garantiert.
Vermutlich, wenn ihr unterwegs mit mehreren Autos seid, Funkgeräte, könnte ich mir vorstellen.
Übers Handy nur.
Und, Funkgerät ist cooler eben.
Hatten die früher mal, aber das Handy funktioniert inzwischen, WhatsApp funktioniert. Und meistens probieren wir halt auch mit einem Auto zu fahren.
Ja, okay, und, klar.
Wenn wir mit mehreren sind meistens die Zielregionen dann auch unterschiedlich, dass die einen sagen, oder auch die Startzeiten, dann hat es halt einfach nicht funktioniert, dass wir uns in ein Auto setzen konnten. Ansonsten probieren wir schon bis zu 4 Leute dann in ein Auto da reinzukriegen.
Und dieser Trigger, wie muss man sich das vorstellen? Der sitzt oben wie so ein aus dem Blitzschuh wahrscheinlich drauf. Aber der muss ja eine unglaublich schnelle Reaktionszeit haben, dass der dann das Signal an die Kamera sendet.
Also es geht wirklich in Millisekundenbereich, dass der dann das Signal sendet. Ja. Es gibt verschiedene Varianten. Also die man so auf dem deutschen Markt bekommt, funktionieren eigentlich alle mit diesem Sensor auf Licht. Es gibt von Pluto, ich habe jetzt den von Miops, es gibt noch einen. Also so 3 sind da so die gängigen. Und dann gibt es aber auch noch welche aus Amerika, die auf Veränderungen im Elektrobereich, Magnetbereich irgendwie so reagieren. Also die sollen theoretisch noch einen Ticken früher auslösen als meiner. Ich kenne auch zwei Leute, die den benutzen. Wir haben aber bisher noch, also wollten auch immer mal testen, welcher denn jetzt wirklich besser ist. Das hat aber bisher noch nicht stattgefunden. Und dann kann man jetzt bei meinen Kameras auch inzwischen den Pre-Shutter irgendwie aktivieren. Auf jeden Fall, dass der dann schon vor Drücken des Auslösers die letzten 5, 6 Bilder speichert. Wenn ich den dann halt noch mit anhabe, dann ist die Chance halt wirklich gen Null, dass der Kamera das dann nicht hinkriegt.
Ich wollte gerade sagen, einfach die Kamera hinstellen und so, wie man das so, wie ich das so gemacht habe, so Abenteuer-Dauerfeuer, dann ist natürlich auch die Speicherkapazität schnell vorbei.
Oder? Ja, also gerade tagsüber klappt das ja nicht. Also man guckt immer möglichst lange Belichtungszeiten zu bekommen. Am Tag ist es halt schwierig, da auf lange zu kommen. Viele meinen immer, ein ND-Filter wäre da die Lösung. Ist es aber nicht, weil der schluckt ebenfalls das Licht vom Blitz. Kann sein, dass du dann den starken Hauptblitz zwar noch hast, aber die Verästelungen sind dann meistens schon nicht drauf. Deswegen ist auch Abblenden nur bis zu einem gewissen Level sinnvoll. Also so F10 ist so das Maximum. Weiter abblenden sollte man eigentlich nicht. ISO dann 100 und dann kann man so zwischen 1:30 und 1:70er Belichtungszeiten kriegen, was dann schon relativ lang ist für tagsüber. Ja, da Dauerfeuer, nee, das da kriegst du Millionen Bilder.
Ja, das war eben das, was ich mich gefragt habe, wie ihr das macht.
Deswegen sind dann da halt die Trigger oder halt, dass man wirklich noch, aber per Hand macht es tatsächlich kaum noch jemand, dass er dann mit dem Fernauslöser in der Hand steht. Diese Trigger sind inzwischen relativ erschwinglich, wenn sie denn gerade verfügbar sind. Der Miops hatte jetzt ein paar Mal Lieferschwierigkeiten und war dann im Preis gestiegen, aber bei 200-300 Euro ist man dann.
Okay.
Und gebraucht, günstiger zu bekommen irgendwo. Und nachts ist aber tatsächlich dann Dauerfeuer. Also, da kann man ja deutlich länger die Belichtungszeiten wählen. Das ist dann so mein Ziel ist immer ein Blitz pro Bild. Also wenn das Gewitter relativ häufig blitzt, habe ich eine eher kurze Belichtungszeit. Wenn es nur alle 20 Sekunden blitzt, habe ich auch 20 Sekunden Belichtungszeit. Das Problem ist, wenn man mehrere Blitze in dieser Belichtung hat, die dann zeitlich versetzt zueinander sind, haben sich die Wolken in der Zeit bewegt. Und dann hat man so blöde Doppelbelichtung der Wolken, die total kacke aussehen.
Vor allen Dingen hast du ja dann auch oft die Problematik, könnte ich mir vorstellen, das geht ja oft mit Wind einher, der dann da ist, dass sich die ganzen Bäume bewegen und das alles dann so ein bisschen unscharf ist. Das heißt, du wirst wahrscheinlich den Vordergrund dann separat dann belichten.
Nö, eigentlich
machst du nicht.
Gar nicht, nein. Also wenn da leichte Bewegung vorne im Gras oder im Feld drin ist, stört es mich jetzt nicht so sehr. Und gerade wenn es blitzt, hat man ja meistens nochmal eine separate Belichtung vom Vordergrund, weil der Blitz ja auch den Vordergrund auffällt. Und dann hast du in dem Moment die scharfen Grafsheimer auch da.
Leuchtet ein irgendwie.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der war schlecht. Ja. Der war so schlecht.
Du musst ja die Füße hochnehmen.
Fast Grafliegestütze machen.
Der kommt flach. Ja, aber interessant, die Technik mal zu sehen, weil du kanntest den jetzt auch nicht, diesen Auslöser.
Nee, überhaupt nicht.
Ist ja schon interessant,
also,
weil
der Miops, den ich jetzt zum Beispiel habe, der kann auch verschiedene, also der wird auch eingesetzt, um so Wassertropfen, die fallen, aufzunehmen oder der reagiert auch auf Geräusche. Also der hat ein ganz breites Spektrum, das der abdeckt. Bei mir ist er ausschließlich dafür da, Blitze aufzunehmen. Okay. Ja.
Was würdest du denn empfehlen für Leute, die sich jetzt vielleicht dafür interessieren, wie man so in dem Bereich starten kann? Weil du hast ja jetzt auch schon eine Menge Erfahrung. Wir haben ja auch so eine kleine Reihe gemacht, zum Beispiel ging es bei uns am Anfang des Podcasts viel um Equipment, was man braucht, weil es ja teilweise, man sieht es ja im Hintergrund, das ist ein bisschen umfangreicher dann hier und da. Was würdest du den Leuten empfehlen, die in diesem Bereich starten wollen? Wie könnte man das einfach machen? Also nicht nur bezogen auf die Technik, sondern so allgemein.
Also ich würde tatsächlich nicht unbedingt zum Handy tendieren, weil man, klar, es lässt sich mit dem Handy viel machen und man hat es sowieso, aber gerade im Bereich Blitze und so wird es wirklich schwierig und man kann Filme aufnehmen und daraus den Screenshot machen, da leidet aber die Qualität. Also wenn man es wirklich machen will, sollte man schon in eine Kamera investieren. Das muss aber jetzt nicht das modernste und teuerste sein. Da reicht auch das normale Kit-Objektiv, was dabei ist. Also da braucht man wirklich nicht viel. Sturmfestes Stativ ist tatsächlich aber von Vorteil. Also nicht unbedingt das billigste Stativ, was bei der ersten Windböe umfällt. Sonst hat man nicht lange Freude an der Kamera. Ansonsten selbst ein Fernauslöser ist ja teilweise gar nicht mehr nötig, weil man in der Kamera alles einstellen kann. Wenn man jetzt tagsüber die Blitze fotografieren will, kommt man nicht drum rum, aber ansonsten braucht man es nicht. Und dann würde ich tatsächlich erstmal anfangen in einer sicheren Umgebung. Zu Hause, am Fenster mal probieren oder sich nicht weit von zu Hause entfernen, das Auto in der Nähe haben, dass man da immer auf der sicheren Seite erstmal ist. Und wenn man dann merkt, ja, das macht mir Spaß, damit möchte ich mich mehr auseinandersetzen, gibt zum einen viele YouTube-Videos, die einem erklären, wie so man die Radardaten lesen kann, wo man schon mal reingucken kann. Und ansonsten gibt es unendlich viele Teams inzwischen in Deutschland, die es betreiben, wo man sich hinwenden kann und dann wirklich da anfragen, Leute, ich habe Interesse, kann ich mal mitkommen, ich würde gern mehr erfahren und sich da wirklich erfahrenen Leuten anschließen, weil gerade wenn wirklich so richtige Unwetter kommen, ist es sonst einfach zu gefährlich ohne Erfahrung.
Es kann ja wahrscheinlich auch nicht schaden, sich vorher mal mit der Kamera und was macht was auseinanderzusetzen. Also manueller Modus ist wahrscheinlich ein heißer Tipp dann, oder?
Definitiv, wobei man für so einen Sturmjäger nicht unbedingt eine Kamera braucht. Also wir haben auch welche, die sich einfach nur fürs Wetter interessieren und deswegen dabei sind.
Okay, klar. Also ich bin jetzt ausgegangen von,
genau.
Ich will Bilder machen.
Ja, nein. Da ist natürlich dann ja am besten die Kamera im Schlaf bedienen können, dass man es wirklich auch in der Dunkelheit bedienen kann, ohne die Lampe zu benutzen,
richtig, genau.
Die dann den anderen das Bild versaut.
Also bist du auch der Meinung, einfach mit den Mitteln, die man jetzt zur Verfügung hat, nicht direkt in den nächsten Laden rennen und da die Tausende auf den Tisch legen, nur für... Du weißt selber, oft sind die Objektive teurer als der Kamerakörper, ne?
Definitiv. Und
meistens sogar.
Ich muss auch gestehen, ich habe nicht gerade günstiges Equipment. Hm. Ich habe da in letzter Zeit sehr viel investiert, aber man braucht es nicht. Also es geht da um Nuancen. Die wird so keiner sehen. Wichtiger ist, dass man sich mit auskennt, dass man es bedienen kann. Das ist viel entscheidender als das Equipment, was man da wirklich hat. Das ist, das sieht man selber dann in 200-facher Vergrößerung den Unterschied zwischen den Techniken und vielleicht auch ein Profi wird es auch noch erkennen, aber die normalen werden sich, selbst ein Handybild ist ja inzwischen, was die leisten können, für Otto Normalverbraucher völlig ausreichend erstmal und um es einfach auf Social Media zu zeigen, den Freunden zu zeigen, über WhatsApp zu verschicken, völlig ausreichend und wenn man dann natürlich drüber nachdenkt, ich will damit eine Plakatwand füllen oder es irgendwo hin im Fernsehen in 4K zeigen, dann wird es natürlich ein bisschen.
Oder mal ein Airport haben.
Genau. Ja.
Zu direkt.
Ganz sanfter Übergang.
Ganz sanfter Übergang.
Also ich hätte jetzt zum Beispiel von Anfang an gedacht, dass du immer Zeitrafferaufnahmen machst. Ne, jetzt hast du ja schon erklärt, wie das technisch funktioniert, dass man dann auch mal einzelne Blitze hat. Hast du denn immer deine drei Kameras im Einsatz, dass du jetzt sagst, du machst unterschiedliche vielleicht Bildstile, mit der einen machst du vielleicht eine Zeitraffer, die andere guckt vielleicht in eine ganz andere Richtung. Wie organisierst du das so, wenn jetzt beispielsweise ein Gewitter kommt?
Also meistens sind tatsächlich sogar nur zwei Kameras dabei, weil drei bedienen wird dann auch irgendwann doch etwas viel. Und es kommt immer darauf an, ob ich einen Zeitraffer mache. Ich mache nur Zeitraffer, wenn ich das Gefühl habe, das, was da kommt, könnte eine schöne Struktur haben und sich im Zeitraffer gut machen. Wenn da einfach nur eine graue, uniforme Wand kommt, die ein paar Mal blitzt, dann lohnt sich ein Zeitraffer gar nicht. Zumal das Zeitraffer ja gar nicht, also ich mache meistens so 1 bis 2 Sekunden Abstand zwischen den Bildern. Da ist die Chance, dass der Blitz zwischen den Bildern ist, enorm groß. Ja. Also das Zeitraffer ist nicht dafür da, die Blitze aufzunehmen. Ja. Und ist meistens die andere, also das Zeitraffer meistens dann ein super Weitwinkel und oft auch in eine andere Richtung als dann die Kamera, die die Blitze aufnehmen würde, weil das meistens auch unterschiedliche Bereiche in den Wolken sind. Aber es gibt so Murphy's Law. Es blitzt immer da, wo die Kamera gerade nicht ist. Es blitzt immer zwischen den Aufnahmen. Wenn du zusammengepackt hast und es war schon 20 Minuten kein Blitz mehr da, spätestens wenn du im Auto sitzt, dann blitzt es noch einmal und es ist der schönste des ganzen Tages gewesen. Und die neueste Regel, die ich festgestellt habe, ist, hört vor dir auf zu blitzen, während du aufbaust. Und wenn du wieder im Auto sitzt und es schüttet, dann blitzt es weiter. Also, ja.
Das hätte ich dich nämlich auch gefragt, wie oft du dich schon geärgert hast, dass du eine Zeitraffer nicht gemacht hast oder in eine andere Richtung geguckt hast. Aber ja, das ist...
Es kommt eigentlich bei fast jedem, dass man irgendwo einmal diesen Moment hat, ein anderer Winkel, genau da zwischen den Aufnahmen und... Hättest jetzt dann doch mal das andere Objektiv drauf gehabt, das kommt häufig vor. Also es ist ja auch natürlich so eine Art eigener Perfektionismus, der da mit reinspielt.
Ja, logisch,
also,
klar.
Du hast jetzt gerade ja schon gesagt, ne, es blitzt immer dann, wenn es dann doch wieder anfängt zu regnen oder sowas, so im Auto sitzt, lässt du deine Kamera manchmal auch einfach im Regen stehen? Hast du da einen gewissen Schutz für? Und wenn ja, in welcher Form? Weil ich kenne das sonst, es gibt ja sowieso wasserdichte Hüllen als Beispiel für Kameras. Schützen aber nur bedingt je nach Winkel. Ne? Also wenn das halt von vorne kommt, da wo es ist und das Wasser da über das Objektiv läuft, ist das auch nicht so förderlich. Aber wie schützt du dich davor?
Also meine Kamera muss viel mitmachen. Meine Kamera ist sehr robust. Wahrscheinlich robuster, als der Hersteller sagen würde. Also sie hat offiziellen Spritzwasserschutz, aber ja, nein, sie steht tatsächlich auch öfter im Regen und auch nicht immer mit Regenschutz. Ich habe grundsätzlich so Kondome quasi, also so Höhlen, die man so drüber ziehen kann und auch so einen Schirm, den man oben in den Blitzschuh einklemmen kann. Also wenn es nicht, es funktioniert aber nur, wenn es nicht stürmt. Sobald es stürmt, funktioniert es nicht mehr und beides funktioniert halt auch nicht, wenn der Blitztrigger oben drauf ist. Und dann ist halt, dass meine Kamera auch öfter mal nass wird. Und ich habe dann halt ein Handtuch im Auto, womit ich sie erstmal grob abtrockne. Dann habe ich immer diese Säckchen.
Silikatgele dann.
Ja, genau. Die habe ich immer im Kamerarucksack, dass da dann auch schon mal ein bisschen was rausgefiltert wird. Und habe zu Hause tatsächlich auch inzwischen so einen Trockenschrank, wo die dann hinterher reinkommen, einmal auf 30% Luftfeuchtigkeit abgetrocknet werden für 24 Stunden. Und dann bin ich bisher damit toi, gut gefahren. Also bisher hatte ich keinen Wasserschaden. Meine allererste Kamera, die hatte tatsächlich einmal kurz den Geist aufgegeben. Das war noch eine 450D von Canon. Da waren wir in Island und ich hatte auch so einen Regenschutz sogar drüber. Wir waren hinterm Wasserfall oder ich war alleine, weil es im Strömen an Regnen war, mein Mann gesagt hat, das braucht er nicht. Ich bin alleine hinterm Wasserfall her. Da hat sich da drin in dieser Tüte Schwitzwasser gebildet. Und die hat dafür gesorgt, dass die Kamera einen Wasserschaden kriegte.
Also direkt das Ziel verfehlt.
Ja, und da war Panikattacke hoch 10.
Man hat ja in der Regel auch nicht so viele Ersatzkameras.
Nein, da hatte ich noch nur diese Kamera und sie war hart erspart. Funktioniert aber dann zum Glück am nächsten Morgen wieder, weil das war dann mein erstes Polarlicht dann am nächsten Morgen. Und da bin ich echt froh, dass das so geklappt hat. Und nee, ansonsten
grundsätzlich bist dann so der Einstellung. Das muss das Ding halt abkönnen.
Genau. Okay. Tobi ist da komplett anders. Der ist beim ersten Tropfen Regen quasi.
Ja, man hat ja gewisse Werte da drauf. Ja. Ne? Man ist ja da schnell, je nach, jetzt wollte ich schon sagen Teleskop, je nach Objektiv vorne ist man ja auch schon ganz schnell mal im vierstelligen Bereich und drüber.
Ja, ich habe es aber auch gut versichert. Also das gesamte Equipment ist versichert, auch gegen eigene Doofheit.
Okay.
Das ist
also nicht, das wäre auch was für Sven.
Das brauche ich auch, ja.
können wir da ja nochmal reden? Ich weiß da jemanden, der das vermittelt.
Ja, vielleicht müssen wir wirklich mal drüber reden. Klingt nach Zielgruppen, ja.
Auch so gegen Vorstoßen oder sowas. Als das irgendwann gewisse Werte annahm, war das definitiv eine sinnvolle Entscheidung.
Ich muss einfach darauf hängen. Auch wenn ich jetzt zu so doof bin, das Ding zu tragen und falle aufs Maul, wäre das theoretisch. Das ist wirklich spannend.
Das Einzige, was nicht, meine ich, versichert ist, wenn während des Transports im Auto was passiert. Das ist, glaube ich, raus. Aber
gut, aber das ist jetzt auch nicht die Schwachstelle. Da
nee, eben. Aber ich bin da sowieso über die Jahre sehr, also am Anfang weiß ich, war die Kamera für mich wie ein rohes Ei. Das war wirklich, und inzwischen, es muss halt auch oft schnell gehen. Dann ist halt, wie ich die Kamera auf Stativ noch drauf hinten auf der Rückbank und wir gucken halt, dass wir wieder irgendwo vors Gewitter kommen und ja, hoffen, dass wir nicht hart bremsen müssen.
Es wird irgendwann zum Arbeitsgerät. Ich habe eine Freundin, die ist Fotografin beruflich, macht das erfolgreich seit Jahren. Wenn ich mir von der so die Objektive angucke, denke ich mir, was hat die damit gemacht? Hat die ein Bild mit aufgehangen, irgendwie einen Nagel in eine Wand geschlagen?
Ja.
Es bleibt einfach irgendwo nicht aus.
Ganz genau.
Also schon interessant, was die eigentlich abkönnen.
Bei mir ist halt auch die Kamera nahezu täglich im Einsatz und das ist,
sehr cool.
Ja. Jetzt haben wir ja einen Podcast über Astrofotografie.
Sind wir sehr viel gewesen bisher.
Ist ja auch gar nicht so schlimm, weil das Hobby überschneidet sich. Also genau, ich glaube, klare Grenzen kann man nicht setzen.
Nein, definitiv nicht. Also gerade so auch leuchtende Nachtwolken, Komet und sowas ist bei mir ja auch im Portfolio drin.
Ja. Hat ja rein zufällig auch ein bisschen was mit Astrofotografie zu tun.
Ja. Rein zufällig, genau. Nee, da wäre einfach nur mal die Frage, weil das natürlich für uns total interessant ist, wie viel du dich damit schon beschäftigt hast, was du da schon für Aufnahmen gemacht hast, so in dem Bereich, also gerade so in der Nacht von irgendwelchen Himmelsobjekten.
Ich muss gestehen, ich habe sogar ein schönes Teleskop zu Hause stehen, mit einer sehr tollen Montierung, die für Deep Sky geeignet ist. Muss aber leider sagen, dass ich sie viel zu selten aufbaue. Also so 2-3 Mal im Jahr ist bei mir schon das Maximum. Halt einfach, ja, das Wetter muss passen, die Zeit muss passen und die Lust muss noch da sein. Und ja, also wie ihr vorhin schon mal sagtet, bei minus 10 Grad, nee. Nee, da bin ich raus.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ist auch ziemlich dumm und fühlt sich ultra dämlich an.
Und, wirklich,
ja. Ja, mein bestes Bild ist tatsächlich ein Orion-Bild. Ja, so der Standard.
Oh, das sah schon gut aus.
Anspruchsvoll.
Ja.
Man ist nur in erster Linie ist das ein einfaches Objekt, weil die Krux an der Sache ist, wenn du es richtig machen möchtest für ein, sag ich mal, ein richtig geiles Bild, dann siehst du eben auch die einzelnen Sterne da drin.
Das habe ich immerhin hingekriegt.
Ja, aber also viele haben dann einen ausgebrannten Kern und das ist eben dieser Spagat, der vom guten Bild ein extrem gutes Bild macht. Ne? Ansonsten, klar, es ist halt ein schön helles Objekt, es ist leicht auffindbar und sieht zudem auch noch ziemlich geil aus.
Ansonsten kann ich natürlich einige Mondbilder vorweisen. Probiere ihn auch immer wieder mal mit Landschaft, was für mich die größte Herausforderung ist, ein schönes Mondbild mit Landschaft, ja, belichtungstechnisch einfach absolute Scheiße.
Also musst du mindestens mal zwei Belichtungen machen, unterschiedlich, sonst wird das nichts. Ne?
Ja, hab mit meinem Papa schon ein paar Sonnenbilder, also er nimmt die Sonne auf und ich habe sie dann bearbeitet, da haben wir von der Sonnenfinsternis auch ganz coole Sachen. Dann halt natürlich die Polarlichter.
Was mich natürlich jetzt auch noch interessiert, ich weiß nicht, hast du vielleicht die Daten von deinem Teleskop im Kopf? Trifft dich jetzt
Leute, ich habe die Rechnung auf dem Handy.
Dann würde mich ja schon mal interessieren, was so eine Sturmjägerin an Astro-Equipment auch hat.
Gib mir eine Sekunde, das gucke ich nach.
Kriegst auch 4 oder 5.
Ich weiß zumindest, wo es sein muss.
Find ich schon interessant. Ich habe so eine Vermutung, weil ich ja auch den Händler kenne. Geht auf jeden Fall in Richtung Newton.
Also, es ist ein Skywatcher 200 PSD, 8 Zoll F5 Newton und die EQR 6 GoTo.
Das ist genau das, was ich eigentlich im Kopf hatte. Genau. Das ist auch so ein Setup, so das ist rund, also es ist wirklich ein komplett rundes Setup. Ja. Da kann man super geile Bilder mitmachen und ist preislich, sage ich mal, auch noch bezahlbar.
Da dran ist inzwischen Canon RP-A, also eine astromodifizierte Canon. Ich hatte mal geliebäugelt mit der von Hause Canon erstellten RA, aber die Preise gesehen, habe gesagt, nein.
A steht für Astronomen.
Das geht mal gar nicht.
Und, die gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Ne? Die haben sie, glaube ich, eingestellt.
Kann sein. Ja. Und dann ist noch so ein Guider, so ein Guide-Ding da. Und das ist immer im. Ja, ich da bin ich überhaupt nicht. ich weiß, was es so grob tut, aber erklären kann ich das gar nicht. Das ist nicht mein Metier.
Muss man ja auch nicht. Manchmal reicht es ja auch aus, wenn man es bedienen kann.
Vor allen Dingen völlig astro-stuckert für das und dann in Lightroom, also mal so völlig gar nicht der normale Astro-Weg in der Bearbeitung. Ja, ich habe zwar Photoshop mit so diversen Tools für Astro, aber nein, das wird nichts. Ich bleib bei Lightroom. Also, ja, es ist wirklich sehr stümperhaft im Vergleich mit dem, was ihr macht.
Ja, gut, aber dafür sehen unsere Blitzbilder auch irgendwie
beschissen
aus. Das ist nicht vorhanden. Also hat ja natürlich jeder so einen Schwerpunkt, aber ich fand es halt irgendwie spannend, dass du eben auch in dem Bereich unterwegs bist.
Ja, ich finde also gerade diese Deep Sky Objekte total faszinierend, weil man sie halt einfach nicht sieht. Und wenn man dann so plötzlich auf der Kamera, auf dem Bildschirm dann nach dem Foto so die ersten Umrisse und Strukturen und Wahnsinn, was da einfach ist und welche Dimension das hat und wie alt das ist. Und ja, das ist einfach faszinierend.
Ich glaube einfach, diese Faszination bei unser aller Hobbys hier, ne, deins als auch unser Hobby, das ist einfach diese Faszination dahinter, dass man dafür brennt, irgendwas sichtbar zu machen, was man so nicht in dem Detail, in der Auflösung oder gerade bei Blitzen so lange sehen kann.
Ja.
Und das finde ich halt total geil, dass eben so auch so Kontakte zusammenkommen und man dadurch natürlich, sage ich mal, viele Leute kennenlernt, viele Facetten und man halt ja auch in so ein Strudel gerät, sage ich mal, sich in gewisse Dinge weiterzuentwickeln. Ne?
Ja, ich meine, was wir alles fotografieren, wir drei oder wir vier, wie wir hier sitzen, sind ja Phänomene in der Natur. Also das ist ja einfach das, ne, worunter
und
man
ist. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich so dieselbe Intention wie ich, den Leuten zu zeigen, was es da gibt, die Leute für zu faszinieren und auch bei mir so ein bisschen sensibilisieren und einfach mal zu sagen, guckt nicht immer nur auf die Straße, auf euer Handy, sonst was, guckt auch mal in den Himmel.
Ja, genau.
Und vor allen Dingen dann auch so ein bisschen dieses Gegenwirken, das gab es früher nicht, das ist modern, das ist menschengemacht, das ist irgendwelche Chemie, die da versprüht. Nein, Leute, das gab's schon immer. Man muss nur einfach mal hochgucken. Und
man merkt halt auch richtig, wie du dafür brennst. Und das finde ich halt, das ist das Coole. Deswegen macht das auch hier gerade heute so viel Bock. Und gibt dann doch ziemlich viel Gelacher so aus allen Richtungen. Das finde ich total genial. Einfach diese Faszination, die man so teilt.
Was ich nochmal ganz interessant finde, bei uns spielt ja wirklich dieses Thema Lichtverschmutzung eine ganz große Rolle und auch mittlerweile ja diese ganzen Satelliten, die rumschwirren, die wir ja mittlerweile auf allen Bildern haben. Gibt es bei dir in dem Bereich, also es ist ja dann oft auch Tageslichtfotografie, gibt es da auch irgendwelche, ich sag jetzt mal, Themenrichtungen, Umweltverschmutzung etc. oder irgendwelche Umwelteinflüsse, die da auch eine Rolle spielen, wo du auch so ein bisschen für sensibilisieren willst?
Ja, also natürlich stört es mich immer total, wenn irgendwo Müll in der Landschaft liegt. Das ist einfach immer ein extrem traurig, nervt mich. Ja, natürlich auch so dieses nicht in die Natur unbedingt einzugreifen, also dass man auf Wegen bleibt und nicht irgendwo rumtapert. Das ist nicht nötig. Man kann auch vom Weg aus genug sehen, ohne die Natur zu stören. Ja, ansonsten ist halt immer schön, wenn man einen möglichst freien Blick Richtung Himmel hat, was halt im Zuge von Bebauung und so immer etwas schwieriger wird.
Oder Windkrafträder, wie es bei uns hier im Windpark ist.
Ja, also euren Windpark hatten wir vorhin angekommen und gesagt, oh, das ist aber schon.
Siehst du auf dem Rückweg noch mehr, extrem. Das ist das rote Meer, was dann blinkt.
Ja. Bei uns schon verrückt. In Ensa haben wir auch einige, aber da stören sie mich nicht ganz so sehr. Es sind halt eher vereinzelte und die binde ich tatsächlich sogar gerne mit in die Bilder ein, weil sie halt immer noch mal so ein bisschen irgendwo einen Blickpunkt geben, ohne das Bild komplett zu vereinnahmen.
Alles eine Frage der Dosis. Ich meine, Windkraft ist eine coole Nummer, grundsätzlich, aber ja, das ist hier vielleicht bei uns in der Gegend ein bisschen viel.
Wobei, wenn ich mir da Garzweiler oder so angucke, dann lieber die Windkraftanlagen als sowas.
Ja, gut.
Ich wollte das auch nicht politisch werden lassen.
Nee, ich auch nicht.
Alles gut.
Nein, ich
ich gucke halt Tag und Nacht auf die Dinger, ne, von zu Hause. Ich sehe die halt.
Ja, wir sehen halt die Extreme, die mit dem Klimawandel einhergehen. Gerade so entweder, es gibt eigentlich ja nur noch zwei Sachen, heiß und trocken oder völlig verregnet mit Überflutungen überall und viel mehr wird uns auch in Zukunft nicht mehr erwarten. Wir werden nur noch entweder heiße, trockene, dürre Sommer haben oder hören überall von Starkregen und Überflutungen und das ist halt was, wo man wirklich Klimaschutz muss man machen. Also da kommen wir nicht drum rum. Da gibt es auch einen sehr coolen Vortrag vom Sven Plöger, zieht euch warm an, es wird noch wärmer, wo er gar nicht prognostiziert, was passiert, sondern nur aufklärt, was aktuell ist und Vergleiche zu früher zieht und wo man dann selber rausschließen kann, was das für die Zukunft bedeutet. Den haben mein Mann und ich uns angehört und das war, ja, schockierend. Kann man wirklich nicht anders sagen. Wir wollen ja nicht irgendwie Katastrophen in dem Sinne aufnehmen und geht es eher um die Schönheit der Natur und gerade wenn man dann diese Zerstörung sieht, ist das sehr bedrückend. Also je nachdem, wir probieren, uns aus betroffenen Bereichen rauszuhalten, um die Rettungskräfte nicht zu stören. Aber wenn wir dann doch mal reinkommen, packen wir dann natürlich mit an. Also dann ist das Chasing an der Stelle beendet und dann helfen wir da aufräumen. Ja, gerade die trockenen Sommer sind für uns scheiße, weil dann gibt es keine Gewitter. Da ist einfach die Luft zu trocken. Das Gewitter hat gar keine Energie. Also Thema Hitzegewitter gibt es eigentlich dann nicht mehr. Und die anderen, diese Wasserbomben, sind halt auch meistens nicht unbedingt fotogen. Es gibt auch Statistiken, dass es deutlich weniger Gewitterfronten gibt, wie es früher, weil die dann komplett einmal bei Europa gerollt sind und eigentlich sehr fotogen sind. Das wird immer seltener. Das sind eher so kleine, kräftige, lokale Gewitter, die halt dann die Zerstörung anrühren. Anrühren. Anrühren ist auch ein schönes. Anrichten. Gewitter rührt jetzt.
Ich finde es aber schön zu hören, dass ihr die richtige Priorisierung habt. Ne? Wenn ihr dann zufällig, wie du sagst, in so ein Gebiet reinkommt, wo dann Aufräumarbeiten nötig sind, aufgrund dessen, was ihr da fotografiert, dass ihr dann damit anpackt und dann nicht mit den Kameras da rumhantiert. Das finde ich total gut und beeindruckend und ja, passiert eigentlich viel zu wenig. Also generell, egal bei was.
Das stimmt. Also gerade wenn man auch so das Ahrtal sieht, was da wie lange es da dauerte, bis die Hilfe kam und wie wenig Hilfe da kam und was da eigentlich nötig gewesen wäre, gerade in diesen Nachberichten. Sowas wird uns halt jetzt immer mehr erwarten. Mhm. Jetzt wird ja auch wieder für Süddeutschland gewarnt.
Ja, wir haben das letztens gesehen, wo wir da durchgefahren sind, ne? Also Richtung Radioteleskop. Das ist halt genau die Ecke und da fährt man auch durch die Ortschaften. Das sieht halt eigentlich immer noch genauso aus, ne? Also zumindest.
Ja, zwar schon anders, aber man sieht halt, dass da irgendwas gewesen ist. Das siehst du einfach an jeder Ecke. Ne?
Ja, und es ist halt keiner sicher vor Ort, das ist das Schlimme. Also wenn da so ein Starkregen kommt, dann ist im Grunde egal, wo du wohnst.
Ja,
wenn
genau.
da einmal diese Regenmassen runterkommen, das kann kein Boden aufnehmen. Gerade wenn es davor noch trocken war, trockene Böden können schlechter Feuchtigkeit aufnehmen. Haben wir total viel versiegelte Flächen. Klar, wenn da noch irgendwo ein kleiner Bachlauf oder sowas in der Nähe ist, wird ganz brenzlig.
Weil es jetzt gerade gut in die Thematik reinpasst, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ihr guckt ja auch sehr viel auf Wetter-Apps und Radarbilder und Co. Und zumindest mir geht es so und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur subjektiv ist, dass jetzt viel mehr vor irgendwelchen Wettergeschichten gewarnt werden. Ich kriege so oft die Meldung, Achtung vor extremer Gewitterlage oder sowas. Oder dann sehe ich das zweimal blitzen, höre es dreimal donnern und das war's. Und das gefühlt 80% der Meldung ist nicht, wenn man da zu viel warnt, das auch eine Gefahr, dass man es nicht ernst nimmt. Also ich nehme das tatsächlich gar nicht mehr so ernst und für voll.
Das ist tatsächlich eine Gefahr. Es ist halt ein schwieriger Grad. Mhm. Das Problem ist, man kann gar nicht genug, kleinräumig genug gucken, wo es passiert. Ja. Also sind teilweise so kleinräumige Zellen, dass dann die linke Straßenseite säuft völlig ab, wenn die rechte Straßenseite keinen Tropfen Regen abkriegt. Und das Du war ja nix. Und das Dorf, Straße runter, ist aber völlig abgesoffen. Und das war jetzt, neulich war ja in Berlin das Unwetter, wo es ja dann hieß, sie wären gar nicht gewarnt worden, was faktisch nicht stimmt. Es war am Tag vorher schon im Radio ständig für Ostdeutschland die Warnung vor diesen Unwettern. Und die Leute sind aber inzwischen so unwissend, dass man quasi denen wirklich sagen muss, jetzt musst du ins Haus gehen, musst dich schützen, musst weg von Bäumen bleiben, musst weg von Dächern bleiben.
Da sind wir wieder beim gesunden Menschenverstand, der dann deutlich abnimmt.
Ja, weil ja auch viele es gar nicht kennen. Hm. Das ist ja bei mir noch nie passiert. Wovor soll ich mich schützen? So ein bisschen Regen, ein bisschen Wind kennen wir. Aber was dann da wirklich passieren kann bei diesen Unwettern, und die Gewitter werden halt immer stärker. Wir haben halt aufgrund der feuchten Luft, die dann in solchen Sommern wie jetzt ist warm, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, haben wir ständig auch immer wieder Regenwetter, Wolken und so, also insgesamt eine sehr feuchte Luftmasse. Die Gewitter haben viel mehr Energie und die entlädt sich dann halt in Sturmböen, in Starkregen, in Hagel.
Also würdest du schon sagen, dass das einfach gerechtfertigt ist und jeder aber zusätzlich vielleicht auch nochmal den Blick aus dem Fenster riskieren darf?
Definitiv, weil auch immer natürlich darauf ankommt, welche Quelle waren. Es gibt auch die Medienseiten, die einfach es total hochpushen. Also ich würde eher so auf die deutschen Wetterdienst sowas oder die NINA-Warnungen, die kommen. Mhm. Oder es gibt auch mittlerweile, dass dann diese, wie beim Warntag, diese Sirene, wenn sowas kommt, ernst nehmen. Definitiv ernst nehmen, Schutz suchen. Nicht unterm Baum stellen.
Das ist ja das, was man eigentlich so in der Kindheit hätte beigebracht kriegen müssen, ne? Zumindest.
Mir wurde es in der Kindheit beigebracht.
Ja, das finde ich irgendwie spannend, weil gerade so diese Wetter-Apps, wo wir auch immer drauf gucken, gefühlt kann man sich im Moment nur schwer drauf verlassen. Zumindest wenn ich so gucke mit Clear Sky, sonst hast du schon mal geguckt, okay, 3 Tage vorher, sieht ganz cool aus, dann bleibt es vielleicht auch 2 Tage, dann guckst du wieder drauf, alles anders, komplett anders. Also gefühlt habe ich so, kann ich es gar nicht mehr ernst nehmen oder für voll nehmen. Aber ist das jetzt aufgrund dieser Extremwetterlagen so? Oder was glaubst du, ist da so der ausschlaggebende Punkt?
Sehr
eine gemeine Frage, ne?
Ist eine sehr gemeine. Zumal ich da auch nicht genug dann tief genug drin bin, um das wirklich richtig beurteilen zu können.
Hätte ja sein können, dass du da irgendwie affiner durch deine Bubble bist.
Wettervorhersage ist halt immer noch sehr schwierig. Das ist ein Themengebiet, was wir einfach immer noch nicht richtig können. Es ist auch ja immer nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Also wir haben Hochleistungscomputer, die das ja inzwischen berechnen, aber auch die sagen ja nur, wenn das und das war, dann ist in so und so vielen Fällen das und das eingetreten. Also wird das ausgegeben als Ereignis, was da eintreten kann. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ja viel Topografie nochmal eine Rolle spielt. Das wird auch mit eingerechnet, aber kann so kleinräumig, wie es dann teilweise ist, gar nicht bedacht werden. Also wir hatten uns ja neulich noch darüber unterhalten, ich habe eine eigene Wetterstation im Garten. Und die sagt, dass wir jetzt 230 Liter bisher, oder Milliliter, gibt die ja an, bisher hatten. Und dann sagten die, na guck, kann gar nicht sein, da steht 300, über 300 Milliliter müssen runtergekommen sein in deiner Region. Ich geguckt über diese Wetterstation, die ist vernetzt mit anderen. Also da kann ich jetzt andere Stationen von demselben Hersteller in meiner Umgebung sehen. Geguckt, die haben alle ähnliche Werte. Und dann ein bisschen weiter südlich, die sind bei 400 Milliliter. Also ist da irgendwo dann das Gewitter halt oder der Starkregen irgendwo einmal anders langgezogen. Und deswegen haben wir bei uns dann schon so unterschiedliche Werte, die dann in dieser Karte wieder, Durchschnitt, wo der Durchschnitt dann wieder steht. Und ja, wenn das schon nicht klappt, wie soll dann die Wettervorhersage für den einzelnen Ort funktionieren?
Aber reden wir von Netatmo?
Nee, Davis.
Okay, kenne ich nicht.
Ein amerikanischer Hersteller.
Alles gut. Nee, weil so Netatmos ja gerade bei diesen vernetzten Bereichen zumindest früh mit dabei gewesen, was so Temperatur und Wasser und Wind und so angeht, das...
Sagt mir gerade ehrlich gesagt gar nichts.
Ja, kam mir nur sehr bekannt vor, dass, mit, dass du auf der Karte gucken kannst, wie dann andere Vernetzte, die das dann freigegeben haben, dann angucken kann. Okay, aber spielt ja auch keine Rolle. Hat mich jetzt nur interessiert.
Wir müssen nochmal zurück zu Bildern kommen, glaube ich.
Ja, da bin ich wieder falsch abgebogen. Ja, ich finde es halt spannend. Dass
nein, es ist ja auch super spannend.
Ja, merkt man euch an. Oder spannende Fragen.
Was ich ganz interessant finde, ich weiß auch gar nicht, ob du da was zu sagen kannst, weil viele, du teilst ja auch immer ganz viel auf Instagram und auch wenn zum Beispiel ein Wetterdienst oder eine Nachrichtensendung dein Bild sozusagen verwendet, wie kommt sowas zustande? Also ihr fotografiert das ja immer relativ zeitnah, ladet das ja wahrscheinlich auch total schnell hoch, weil es halt immer kurzfristige Ereignisse sind. Wie funktioniert diese Kette, sage ich mal, diese Meldekette?
Tatsächlich durch viel Glück. Also die sind auf mich zugekommen. Also zum Beispiel RTL hat dann mich angesprochen und gesagt, möchtest du nicht für uns den Wetterbericht machen? Also für das Wetterbericht filmen. Und da ist dann, dass wir uns Anfang der Woche abstimmen, welcher Tag in Frage kommt und ich dann für die gezielt da losfahre und die Aufnahmen mache oder sage, ich habe jetzt heute das und das aufgenommen, braucht ihr es? Oder ich schicke es dann einfach und dann sagen sie, sie nehmen es. Und ansonsten die Fotos selber lade ich bei Imago, das ist eine Plattform für Bericht, Nachrichtenerstattung weltweit hoch und dann können die Leute sich das da runterladen. Und ja, ich hatte einfach sehr viel Glück in letzter Zeit.
Ja, ich finde das total cool und ich finde das auch ziemlich wichtig, weil, oder was heißt wichtig, aber es ist natürlich schöner, als wenn da jetzt irgendeiner vor so einer Karte rumtanzt und man sieht da die Wetter drüber ziehen oder die Wolken, was auch immer. Und dann nochmal ein Bild dazu zu sehen, das finde ich total cool und belohnt ja auch deine Arbeit im gewissen Sinne. Also das ist ja total schön.
Das ist mega cool. Also ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal so funktionieren würde. Das, ja, im Moment finanziert es sich selbst und das ist schon echt Wahnsinn. Und, ja, beim WDR ist halt auch, also die hatten einen Bericht über mein erstes Polarlicht-Video gemacht und den Kontakt habe ich halt noch und der schreibe ich dann, ich habe was aufgenommen und sie, ich frage die Redaktion und dann schick mal. Und
geil,
Und ansonsten, also Terra X oder Arte sind dann halt zugekommen, wir brauchen jetzt das und das, hast du da Videomaterial von? Und dann schicke ich eine Auswahl und dann kommt irgendwann, wir haben uns für so und so viele Sekunden aus dem Video und so und so viele Sekunden aus dem Video kommt in der Doku. Und
geil, das ist schon echt cool.
Das ist richtig cool.
Das ist schon geil, oder?
Das ist unreal.
Ja.
Das ist so unreal.
Zeigt aber auch, dass deine Qualität der entsprechenden Sachen gut sind, ne? Weil auch das sind ja Medienprofis und auch die wissen, was gut aussieht und was schlecht aussieht. Ne?
Ja.
Ich glaube, eine höhere Anerkennung gibt es fast nicht.
Nein.
Genau, fast nicht. Das ist also, als wenn wir das einschalten, oder?
Ja.
Ich glaube, das war das erste Bild, was ich zumindest bewusst von dir gesehen hatte, war halt dieses Foto, was ja auch eine ziemlich coole Auszeichnung, musst du gleich mal was drüber erzählen, bekommen hat. Und das war das Bild, das Vordergrund ist ein Baum, dann Polarlichter im Hintergrund und Sternschnuppen, jetzt ganz einfach gesagt. Und da musst du, glaube ich, mal ein bisschen drüber erzählen.
Das ist tatsächlich jetzt fast auf den Punkt ein Jahr alt. Es waren nämlich die Perseiden 224. Ich muss gestehen, ich hatte eigentlich keinen Bock, die Perseiden aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon probiert habe, die scheiß Sternschnuppen aufzunehmen und es immer nicht wirklich überzeugend war, weder vom Vordergrund noch von der Lichtverschmutzung noch von den Sternschnuppen, die auf dem Bild waren. Das war immer ein wenig, Und den Abend war dann aber Polarlicht angekündigt. Also bin ich dann doch ins Feld gefahren und war auch ziemlich, als es dunkel genug war, war da auch direkt so ein leichter rosa Schimmer, aber wirklich nur ganz leicht zu sehen. Und dann habe ich auch ein paar Sternschnuppen gehabt. Okay, gut, pack's ja zusammen. Reicht, Zeit fürs Bett. Hab dann im Zusammenpacken gesehen, dass hinter mir die Milchstraße so schön aussieht. Hab aber da, wo ich jetzt stand, keinen wirklich guten Punkt für die Milchstraße gehabt. Überlegen, wo ich jetzt hinfahre und bin dann halt ein bisschen bei uns rein und wollte dann da die Milchstraße aufnehmen, habe so ein Feld gefunden mit ein paar Strohballen davor und habe dann da das Milchstraßenbild aufgenommen und in dem Moment, wo ich die Milchstraße aufnahm, übrigens mit unendlich viel Lichtverschmutzung, es war kein schönes Bild, gehen die Polarlichtwerte wieder hoch und sogar ziemlich schnell hoch. Okay. Wenn du jetzt nochmal den Standort wechselst, wirst du es verpassen. Also habe ich gedacht, okay, ich bin gerade an meinem Lieblingsbaum hier in Ense. Keine freie Sicht nach Norden, weil da so ein Hügel vor dir ist noch. Dahinter Werl mit super Lichtverschmutzung. scheiß drauf, du bleibst jetzt hier, nimmst den Baum in den Vordergrund und guckst mal, was passiert. Ich habe dann die Kamera da aufgestellt und dann für einen Zeitraffer, also für die Polarlichter mache ich eigentlich immer einen Zeitraffer und suche mir dann die schönsten Bilder hinterher rauslaufen lassen und es tat sich nichts. Erste halbe Stunde rum, nichts. Nach den Werten sollte es schon längst losgegangen sein, also der Vorhersage, aber die Werte blieben alle, nee, wird nichts. Stunde da gestanden, immer noch nichts. Und dann kam ein Bolide runter und flog genau vor der Kamera her. Ich so, oh, geil. Guck auf das Bild. Oh, da ist auch ein bisschen rosa. Und in dem Moment gingen dann auch die Werte, die tatsächlichen Werte endlich hoch. Ach ja, okay, dann bleibst du jetzt doch noch. Und ja, kurz danach waren die Polarlichter sogar wirklich mit bloßem Auge schemenhaft grau, aber man konnte sogar leichte Beamer erkennen, also wirklich visuell sichtbar. Das war irgendwie schon mitten in der Nacht, 2 Uhr oder so. Hat dann die Entscheidung getroffen, okay, nimmst du morgen frei auf der Arbeit und hab das auch getan. Und ja, hatte einfach ein mega cooles Polarlicht und okay, sieht bestimmt cool aus. Machst du hinterher das Bild da fertig und ja, hab dann mich erst zu Hause hingelegt. Nächsten Morgen dann Computer angemacht, die Bilder angeguckt und ach ja, neben dem Boliden, während dem Polarlicht dann auch noch ein paar Sternschnuppen. Und ja, machst du mal ein Composing daraus. Also das schönste Polarlichtbild genommen und dann 7 weitere Bilder, wo Sternschnuppen drauf waren, da drüber gelegt. Eine Heidenfuckelei, weil ich nämlich haben wollte, dass die Sterne an den richtigen, also dass die Sternschnuppen an den richtigen Stellen der Sterne sind, also die Sterne direkt übereinander liegen, das wollte Photoshop aber nicht. Photoshop hat mir immer nur den Baum übereinander gelegt, also war ein ziemliches Gefucke, bis ich das dann endlich hatte. Und natürlich auch nicht mehrfach Polarlicht drauf, weil ich wollte nicht das Polarlicht unecht darstellen. Das Polarlicht sollte so sein, ja, wie der Höhepunkt gewesen ist. Dann hat das dann mittags irgendwann bei Facebook und Instagram und sowas hochgeladen und ein guter Kumpel von mir aus Österreich meinte dann, ja, schick das mal zum APOD. Die nehmen das bestimmt. Ja, meinst du? Ja, ja, schick mal. Mich dann da hingeschickt und abends schrieb er mir dann, Glückwunsch, dein Bild ist bei Sky auf Facebook und oh, cool, schon von der NASA geteilt. Mega, total drüber gefreut. Und dann kriegte ich abends noch eine Mail auf Englisch, mein Englisch ist scheiße, also Google-Übersetzer angeworfen. Ja, wir haben dein Bild in der engeren Auswahl zum Astro Pictures Tages und erzähl uns mal ein bisschen dazu, schick uns mal die Originaldateien. Und ja, ich dann ein bisschen was dazu geschrieben, ist ja nur in der Auswahl. Und dann haben die irgendwann mitten in der Nacht nochmal geantwortet, ich sollte doch mal bitte den Text Korrektur lesen, sie hätten es ausgewählt. Habe ich aber nicht gesehen, das war irgendwie 2 Uhr morgens oder sowas. Den nächsten Tag musste ich ja jetzt wirklich arbeiten. Und als ich dann morgens aufgestanden bin, war mein Handy schon am explodieren mit Glückwünschen und ganz viele, die mir den Link geschickt hatten. Und dann habe ich erst mal da gesessen, gezittert und geheult und war völlig fertig mit der Welt.
Das war eine richtige Reaktion.
Also da war ich wirklich völlig fertig, noch im Schlafanzug. Und ja, dann war es tatsächlich Astrobild des Tages. Hätte ich nie gedacht. Also so.
Glückwünschen, wirklich. Also ja. Das Bild ist auch super. Wir müssen das unbedingt irgendwie drunter verlinken.
Jetzt kriegen wir hin.
Das ist wirklich ein hammergeiles Bild und ich glaube, mehr verdienen kann man sich das nicht.
Dankeschön.
Ja. Wirklich mega.
Ja. Aber da sieht man ja auch wieder, was da so für ein Struggle hintersteht. Ne? Ja. Deswegen diese Entstehungsgeschichte ist ja dann für so Fotoverrückte wie uns dann auch das Interessante dahinter.
Ja, und es war ja eigentlich nur ein Zufallsprodukt. Also eigentlich wäre ich schon längst im Bett gewesen. Ich hatte überhaupt nicht geplant, diesen Baum in den Vordergrund zu nehmen. Und es war auch abends, als ich aufgehört hatte an dem einen Spot, sah es ja gar nicht so aus, als würde nochmal den Abend sowas kommen. Und ja, das war schon...
Das ist total geil, wirklich.
War schon echt krass und hat mir halt auch sehr viel Bekanntheit dann eingebracht. Also ich habe dann mal irgendwann so 2 Wochen später das Bild bei der Google-Bildersuche eingegeben und dann in Amerika war es, in Japan war es, Korea. Und
das geht dann komplett um die Welt halt. Ne?
Ja, wo das überall geteilt war heftig. Und dann war ich auch beim WDR erst in der Lokalzeit eingeladen. Und dann auch nochmal bei Hier und Heute eingeladen. Und war richtig cool.
Richtig geil. Absolut verdient dann. Das ist echt geil. Ja,
und bei uns im Discord warst du dann auch mit dem Bild. Also wir haben uns wirklich da viele Bilder von dir angeguckt, tatsächlich, weil man weiß gar nicht, welches das Beste ist, aber das ausgezeichnete Bild ist halt schon ziemlich krass.
Für uns in dem Bereich ist das ja der absolute Ritterschlag. Ne? Ja. Also mehr kann man ja gar nicht bekommen. Also die NASA ist...
Ja, vor allem du kriegst so eine Mail von der NASA, das ist einfach krass.
Genau. Ja,
das ist so, siehst du als Absender NASA.
Ja, genau.
Hä, hey, was wollen die denn? Ich hab mir gar nichts bestellt.
Das ist ziemlich unwirklich in dem Moment.
Glaube ich.
Ja, wir hatten es dann auch sogar, wir sind dann kurz danach in Urlaub gefahren, weil meine Eltern, die haben halt ein modernes Auto mit Display dann und dann ruft meine Mama an, dein Bild ist gerade bei uns im Auto. Wie, was? Ja, dann war das da eingeblendet und stand als Schlagzeile halt darunter, dass mein Bild da...
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, überhaupt nicht.
Also auch, dass das so eine Reichweite, also ein Trubel darum gab, das war völliger Wahnsinn.
Man muss ja auch wirklich dazu sein, dass das sticht ja auch nochmal mehr raus bei denen, weil zumindest ich finde, dass die eher mehr so Deep Sky-Geschichten und sowas teilen. Sowas mit einem landschaftlichen Vordergrund ist schon nochmal was Besonderes.
Ja, habe ich vorher noch nie gesehen.
Also es gibt ein paar, gerade von den Perseidengarten so dann einige, die in die Richtung gingen.
Ja,
aber so 99% ist ja wirklich Deep Sky und Co.
Ja,
ne?
Ja, viel auch deren eigenen Kram, ne? Von den Weltraumteleskopen. Ja. Nee, toll, danke für deine Schilderung da.
Ja, gerne.
Also, das ist halt wirklich spannend, mal zu hören von jemandem, der es halt wirklich hat. Wir haben natürlich darüber philosophiert, wie läuft das überhaupt da ab? Mhm. Schicken die da ihren Kram selber hin oder gucken die da die Bilder durch und sagen, hier, das könnte sein.
Man muss das schon an die Mailadressen, die haben irgendwie so zwei Mailadressen angegeben, an die man schicken muss.
Dieses ganze Auswahlprozedere, das ging ja dann scheinbar auch relativ schnell. Ja. Das ist so das, was mich am meisten gewundert hat. Dann muss das ja so überragend angekommen sein, dass sie sagen, okay, da gibt es eh nichts Besseres. Und
wahrscheinlich durch die Aktualität, weil ein Tag vor dem offiziellen Höhepunkt der Perseiden.
Umso schöner, dass... dir die Zeit nimmst, das hier zu berichten.
Super, gerne. Ich danke für die Einladung.
Ja, immer gerne.
War auch cool, heute eure Sternwarte hier zu sehen.
War schon toll, dass wir hier so diese Möglichkeit haben und mit vielen Leuten uns austauschen können. Ne? Das, also gerade bei den Besuchern kommt das auch immer wieder gut an, wenn man dann hier so ein bisschen was erzählt und zeigt. Insbesondere bei denen, die damit noch gar keine Erfahrung haben, die man dann so quasi infiziert und dann merkst du direkt, okay, der ist angefixt. Da kommen die Fragen und nicht selten haben wir dann hier mit Leuten bis tief in der Nacht dann halt schon gestanden.
Ja, war echt toll, dass ihr heute da wart. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen, also neben dem Podcast jetzt heute, auch hier nochmal so ein bisschen was mitgenommen.
Definitiv. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal vorbeikommen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn ihr in der Nähe seid, kommt einfach oder sagt Bescheid, dann schließen wir auf. Oder wenn wir nicht ohnehin geöffnet haben, dann stößt er dazu. Nee, echt toll, dass du heute da warst, mit uns die Aufnahme hier gemacht hast.
Super, super gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Ich glaube auch die Zuhörer von uns, die werden das mit Interesse verfolgen, das Thema. Wir verlinken natürlich, wir haben ja heute ganz viel über Bilder auch gesprochen, verlinken wir alles unten.
Dankeschön.
Unter der Folge. Dann kommt ihr auch zu Chantals Channel etc., Website und Co.
Guckt euch die Bilder an, lasst Likes da, Kommentare. Die kommen auf jeden Fall an die richtige Stelle und an die richtige Person.
Ja. Also, Dankeschön.
Mega. Wirklich ganz, ganz tolles Fotos, ganz tolles Hobby und vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast.
Lieben Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch an dieser Stelle Clear Skies.
Definitiv. Den wünsche ich euch auch.